Herzlich willkommen zu VfB STR. Wir sprechen heute über das anstehende Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei der Eintracht aus Frankfurt. Wir haben ein Transfer-Update dabei, sprechen natürlich über die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Themen. All das jetzt bei STR 122.
Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hierher gekommen.
Ja, auch ein herzliches Willkommen an dich, lieber Sebastian. Wieder in Beutelsbach und, wie ich das richtig wahrnehme, geht's dir wieder besser.
Genau, wieder in Beutelsbach und wieder genesen. Also ich bin fast wieder komplett hergestellt.
Ja, das Glück hätte ich auch gerne, denn nachdem du wieder gesund geworden bist, bin ich krank geworden. Die Mitgliederversammlungsgrippe hat uns offensichtlich erreicht, aber auch bei mir wird es langsam aber sicher besser. Dennoch, wir haben es ja gesagt, diese Woche wieder STR All-In. Das ist die zweite Folge und eine dritte wird morgen aufgenommen. Da widmen wir uns dann dem Thema NLZ, ohne da schon jetzt zu viel verraten zu wollen. Es könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Wird dann am Samstag bei euch hoffentlich auf YouTube oder im Podcatcher erscheinen. Wie gesagt, das soll heute nicht das Thema sein. Wir wollen schnell noch ein bisschen sportlich werden, so möchte ich es mal sagen. Ich habe jede Menge vorbereitet, Sebastian. Es gilt natürlich, auf die Eintracht aus Frankfurt zu blicken und auf den VfB Stuttgart. Wir haben auch wieder das STR Rewind-Segment mit dabei.
Da freue ich mich drauf.
Ja, ein cooles Spiel, absolut. Ich habe mir dann nochmal eine Zusammenfassung anschauen können. Die hat uns der Dominik gleich mitgeschickt. Das waren echt harte Flashbacks. Ziemlich cool. Wir müssen auch wieder über den VfB Deutschland sprechen, der inzwischen dann auch die U21 befallen hat, muss man sagen. Gibt es alles, was man wissen muss. Das Transfer-Update ist heute eher eine Endabrechnung mit Transferjournalismus, aber wir werden natürlich auch über Sebastian Hoeneß sprechen und über Enzo Mio und Nick Woltemade etc. pp. Die U21, die U19 und die VfB-Frauen starten dann auch wieder in den Regelbetrieb. Auch das werden wir beleuchten. Wir geben euch ein Update zu Gökay Akbulut. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, macht nichts. Wir werden es euch verraten und gehen dann noch mit einer schönen Thematik nach Hause, nämlich dem Besuch des VfB Stuttgart in Tannheim. Das sind meine Themen, die ich mitgebracht habe. Sebastian, bist du ready?
Ich bin ready. Klingt gut. Lass mal reinstarten.
Ja, also dieses Spiel findet am Samstag statt. Um 18.30 Uhr Flutlichtspiel, Topspiel in Frankfurt. Und das Ganze läuft wie immer auf Sky, aber auch auf dem VfB-Radio, Sebastian. Und keiner weiß es so gut wie du, was geneigte User machen müssen, um dieses Spiel über das VfB-Radio mitverfolgen zu können.
Genau, sie zücken ihr digitales Endgerät und tippen den Browser ihrer Wahl ein, vfb.de/radio, und ab 18.15 gibt es da richtig Programm. Ab 18.30 läuft dann der Spielbetrieb auf vollen Touren, und wenn ihr ein Bild zum Ton wollt, dann geht ihr, wie gesagt, auf Sky, dann ist das Dopp-Spiel, und gefühlt waren die letzten Spiele in Frankfurt immer unter Flutlicht am Samstagabend, oder?
Und immer großartige Spiele. Ja. Also wirklich, der VfB Stuttgart sowieso in Frankfurt eigentlich immer ganz gut unterwegs, unterhaltsam sowieso. Ich habe wieder Wetterinformationen, die heute ja eher schwankend sind von der Genauigkeit. Also grundsätzlich heißt es, dass Frankfurt 7 bis 10 Grad meldet, und je nach Wetter-App regnet es, es ist bedeckt oder wolkenlos. Also, okay. Ihr müsst euch auf alles einstellen im Endeffekt. Ist mir letzten Endes egal. Also wolkenlos darf es gerne sein, nur nicht punktlos für den VfB. Das wäre mir noch ganz wichtig. Für alle, die mit dem PKW anreisen, wird von der SGE der Parkplatz Waldparkplatz. Fahrt nicht auf dem Parkplatz Gleisdreieck, denn der ist ausschließlich für die Heimfans vorbehalten. Also das ist wichtig, dass ihr euch da nicht verirrt. Waldparkplatz ist der Parkplatz für VfB-Fans. Für die Zugfahrenden, wenn ihr am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen seid, könnt ihr die S-Bahn-Linie S7, S8 und S9 nutzen. Die Fahrtrichtung für euch ist Flughafen Frankfurt bzw. Wiesbaden Hauptbahnhof. Und ja, mit den S-Bahnen kommt ihr dann zur Haltestelle Stadion und müsst noch ungefähr 800 Meter zu Fuß zurücklegen. Und ich denke mal, mit einem Wegbier sollte das kein großes Problem sein. Es gibt noch eine Info für alle VfB-Fans vor Ort und die betrifft die Tickets. Ja, also für alle, die Tickets außerhalb des Gästeblocks haben. Bitte beachtet, der Bereich der Westtribüne, das sind die Blöcke 35 bis 41, ist der Heimbereich von Eintracht Frankfurt. Dort ist es untersagt, Farben und Fanartikel der Gastmannschaft zu tragen. Verbale Äußerungen und ein gewisses provozierendes Verhalten solltet ihr auch unterlassen. Der Ordnungsdienst im Stadion ist berechtigt, bei möglichen Vorfällen einzuschreiten und Zuschauer aus diesem Bereich zu entfernen. Ich erwähne das deshalb nochmal, weil es in Hoffenheim bei einigen Fans genau dazu kam. Ja, und ich verstehe zwar, dass ihr dann pisst seid, aber ja, stellt euch vor, weiß nicht, bei uns im 47er würden 5 Bochum-Fans den VfL nach vorne schreien. Darauf hat auch keiner Bock. Also haltet euch an die Vorgaben, die der Heimverein macht, so dass ihr dann auch das Spiel genießen könnt. Ich sag mal so, wenn wir am Ende gewinnen, ich denke mal, so eine Bäckerfaust, die ist dann trotzdem noch drin. Also gut, jetzt komme ich wieder zu meinem neuen Lieblingssegment.
Ja.
STR Rewind. Also bevor wir jetzt loslegen, ganz liebe Grüße gehen raus an unseren geschätzten Hörer Dominik. Ich muss es nochmal sagen, der hat auch dieses Segment wieder für uns vorbereitet.
Ja, mittlerweile ist er ja mehr als ein Hörer, er ist jetzt ja Content Creator und Content Lieferant für dieses kleine Format. Also vielen, vielen Dank für deine Mühe, Dominik, die du da reinsteckst. Und ich glaube, wir brauchen für das Segment auch einen eigenen Jingle. Also Rewind bietet sich ja irgendwie an, da irgendwas zu machen.
Müssen wir mal ich habe ja diesen Einspieler vorneweg
mit der Einspieler Fraktion. Ich hätte aber trotzdem gerne einen Jingle.
Okay, wir suchen einen Jingle für Dominik. Vielleicht kann er uns auch Vorschläge machen, was er gerne als Musik drunter legen würde. Ja, manchmal Titanic, manchmal irgendwie so eine Slapstick-Musik. Mal gucken, was es
ja, diesmal wird. Ja, die Musik passt ganz oft tatsächlich.
Ja, das stimmt. Also, was wir vielleicht auch noch sagen können, wenn ihr uns keine Daumen da lassen wollt, dann bitte für Dominik und seinen Rückblick ja, auf ältere VfB-Spiele. Also da würde ich sagen, hiermit fordern wir den Daumen vehement für Dominik. Ja, also es ist wirklich großartig, was der macht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Diesmal, Sebastian, schauen wir auf die Saison 92-93, die Spielzeit nach der Meisterschaft 92, der erste große Titel, den ich zusammen mit dem VfB feiern durfte. Und das große Duell damals hieß natürlich VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Ja, ich glaube, Alfons Berg hat vermutlich heute noch Frankfurt-Verbot. Du wirst dich vielleicht erinnern, am 16. Mai, am 16. Mai, da gab es dieses berühmte Tackling von Stefan Böger, so heißt er, an Ralf Weber im Rostocker Strafraum. Absolut elfmeterwürdig, aber der Kollege Berg sah das anders, ja, und entschied eben nicht für Elfmeter. Am Ende ging das Spiel 2-1 für Hansa Rostock aus. Die Eintracht hat verloren und für den VfB war das natürlich super, denn deshalb ja, wurde er am Ende deutscher Meister. Also wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Alfons Berg hier anders entschieden hätte. Es soll diesmal aber ja um das Aufeinandertreffen oder das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der darauffolgenden Saison gehen. Beim VfB stand noch Christoph Daum an der Seitenlinie und bei der Eintracht Dragoslav Stepanovic.
Ey, was für Trainerlegenden, ha?
Also Wahnsinn. Ja, zieht mir gleich eine Kippe an, ey. Ja. Es war dann auch tabellarisch ein absolutes Topspiel. Der VfB reiste als deutscher Meister und Tabellendritter an. Die SGE lag auf Platz 4. Und es war das erste Sonntagabendspiel live in Sat.1. Ja, das war das erste Jahr mit den Bundesliga-Rechten bei Sat.1. Ja, und wurde dann natürlich launig kommentiert von Werner Hansch. Also wenn er da noch irgendwie Mitschnitte findet, auf jeden Fall angucken. Ja, und was man auch sehen konnte im Zusammenschnitt, der Bundestrainer der damalige war auch vor Ort, Berti Vogts. Ja, der hatte allerdings weniger Spaß, denn der wurde mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen von den Zuschauern damals im Waldstadion. Das Spiel an sich versprach wirklich eine Menge. Und es gab noch eine weitere Besonderheit. Die müssen wir unbedingt erwähnen. Ja, denn obwohl der VfB relativ stabil in die Saison gestartet war, abgesehen mal von einem 0-4 in Leverkusen und einem bodenlosen 0-2 in Rostock in der zweiten Pokalrunde.
Aber kommt das mir bekannt vor, ja? Also irgendwie Pokal Rostock früh und ja, okay.
Ja, also abgesehen davon kam der VfB gut in die Saison, aber trotzdem ziemlich deprimiert in Frankfurt an. Was war passiert? Leeds.
Ich habe so eine Ahnung, ja, genau.
Diese fünf Buchstaben haben sich allen VfB-Fans über 40 tief in die Seele gebrannt. Auch hierzu vielleicht ein kurzer Exkurs für die Jüngeren unter euch. Nachdem der VfB in der ersten Runde der damals neuen Champions League ausgerechnet gegen den englischen Meister ran musste, das Hinspiel aber souverän mit 3-0 gewann, gab es im Rückspiel in Leeds am Mittwoch zuvor ein deftiges 1-4.
Genau, aber die Älteren unter uns erinnern sich noch und auch die Jüngeren tatsächlich. Ja. Es gab ja mal diese Auswärtstorregel, die ich wirklich vermisse, muss ich gestehen. Und die hätte natürlich damals dazu geführt, dass der VfB trotzdem sich durchgesetzt hätte.
Absolut korrekt. Wäre da nicht die Mutter aller Wechselfehler passiert. Daum brachte Abwehrspieler Jovo Simanic. Das war das erste und letzte Spiel für den VfB übrigens.
Surprise, ja.
Ja, und das war der ominöse vierte Ausländer. Ja, und die Euphorie über das Weiterkommen verflog dann relativ schnell. Christoph Daum übernahm auch die volle Verantwortung für dieses Missgeschick. Aber was man im Nachhinein definitiv wusste, da vielleicht ahnen konnte, irgendwas ging da zwischen Mannschaft und Trainer kaputt. Ja, also es stimmte nicht mehr. Es war dann sogar noch so, dass Meyer Vorfelder durch seine guten Beziehungen innerhalb der UEFA noch ein Entscheidungsspiel in der Woche darauf in Barcelona erwirken konnte. Aber ja, alles im Allen muss man sagen, der VfB, der wirkte mental wirklich massivst angenockt, als er dieses Spitzenspiel in Frankfurt bestreiten musste. Das war definitiv noch in den Köpfen der Spieler, zweifellos. Die Mannschaft des VfB, das kann man vielleicht auch noch sagen, hat sich im Vergleich zur Meistersaison nicht wesentlich verändert. 10 Stammspieler aus der Meistermannschaft standen auch gegen die SGE auf dem Platz. Nur der von Bayern gekommene Thomas Strunz war neu mit dabei und war praktisch der Quasi-Ersatz für Matthias Sammer, der ja zu Inter Mailand wechselte, was mir das Herz brach damals.
Mhm. Was ja. Erlaube Sammer, ja.
Ja, absolut, ja. Wir gehen mal kurz die Startelf durch, machen es wirklich schnell. Eike Immel im Tor, ist klar. Slobodan Dubajic, Günne Schäfer und Guido Buchwald in der Abwehr. Dann hatten wir Andy Buck, Jolly Sverrisson, Thomas Strunz, Vigal Kögel und Michael Fronzek im Mittelfeld und vorne stürmten Maurizio Gaudino und Fritz Walter.
Also, ja, kann man so machen. Liest sich schon richtig geil eigentlich, ne?
Ja, auch die Eintracht mit starken Leuten in der Startformation. Uli Stein, Okocha, Geboa, Kruse, also das sind alles Namen, die Bundesliga-Fans natürlich geläufig sind. Wer nicht mit dabei war, war Uwe Bein. Der saß nämlich nur auf der Bank. Und das sorgte durchaus für Verwunderung bei den Frankfurtern, denn Bein war natürlich ein enorm wichtiger Spieler, vor allem in der Saison 91-92. Der hatte eine Verletzung, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber er hatte eine Verletzung, musste deswegen erstmal ein bisschen kürzer treten, war aber inzwischen wieder fit, feierte auch schon im UEFA Cup gegen Lodz sein Comeback, aber saß zunächst auf der Bank. Das war eine große Überraschung damals. Der VfB startete dann wirklich stark, war definitiv das bessere Team, aber aus der Überlegenheit entstand irgendwie nichts. Also sprich, keine Tore, ja, kennen wir auch irgendwie aktuell. Von Frankfurt kam eigentlich kaum was. Und das war damals das große Thema, ob sich Steppi vercoacht hätte. Denn das Mittelfeld bestand wirklich nur aus ganz, ganz jungen Spielern. Okocha, habe ich schon gesagt, 19 Jahre alt. Marek Penska, 19 Jahre alt.
Den habe ich vergessen. Großartiger Spieler. Also, glaube ja. Ich, nicht lange großartig gewesen, aber eine gewisse Zeit war er richtig großartig.
Auch ein Kind der Bundesliga. Ralf Weber, 23 und Dirk Wolf, ebenfalls 20. Und das, wie gesagt, sorgte dafür, dass der ein oder andere Sportjournalist Schweißperlen auf der Stirn hatte. Wie kann der Steppi nur mit so einer jungen Mannschaft starten? Tja, wir gucken mal, wie es für den VfB ausging. Was man auch festhalten kann, der VfB gewann die Zweikämpfe im Mittelfeld, spielte konsequent nach vorne, war gut. Fritz Walter hatte die große Chance nach einer Vorlage von Kögel, traf nur das Außennetz. Guido Buchwald setzte den Kopfball nach einer Kögel-Ecke, wurde von Uli Stein dann noch entschärft. Maurizio Gaudino verzog wirklich komplett freistehend. Und das führte dazu, dass die Eintracht-Fans schon während der ersten Halbzeit laut Uwe, Uwe riefen, weil sie unbedingt wollten, dass Uwe Bein eingewechselt wird. Und der lief sich dann wohl auch schon warm. Also Steppi hat schon reagiert sozusagen.
Okay.
So, aber dann gibt's eine blöde Wendung, denn in der 33. Minute mehr oder weniger mit der ersten Chance köpft Geboa nach einem Freistoß von Weber wirklich überraschend zur Führung ein. Standardschwäche, auch da gibt es gewisse Parallelen. Okay. Und danach war auch die Eintracht komplett im Spiel, hätte eigentlich bis zur Pause 2-0 führen müssen. Aber der VfB, ja, hatte ein bisschen Glück und vielleicht auch können, konnte das Ganze noch verhindern. Nach der Halbzeit wechselte Stepanović dann endlich. Und es kam der von den Zuschauern geforderte Uwe Bein für Okocha ins Spiel. Und dennoch hatte das jetzt nicht die Auswirkung, dass die SGE uns plötzlich an die Wand spielte. Nee, es wurde wieder ausgeglichener bis zur 61. Minute. Dann war es ein Flankenlauf wieder von Weber, der Yeboah zum 2-0 ja, also bediente und der köpfte das Tor dann ein. Und der VfB, der wollte sofort zurückschlagen, aber die Eintracht, die konterte. Wieder war es Yeboah. Diesmal stoppte er einen Angriff des VfB, spielte dann einen absoluten No-Look-Pass auf Bein, der dann direkt weiter auf Kruse, der ja seinen Gegenspieler, es war Dubajec, wirklich wie ein Statisten stehen ließ und zum 3-0 einschoss. Und damit war das Spiel natürlich gelaufen. Den Höhepunkt, den gab es dann für Frankfurt noch als eine 80. Minute Studer mit einem großartigen Distanzschuss. Also den müsst ihr euch angucken. Es gibt, wie gesagt, das Footage auf YouTube. Großartiger Distanzschuss aus 25 Metern, der setzte den Schlusspunkt 4-0. Was wir festhalten können, der VfB bekam die Kurve dann nicht mehr so recht im Laufe der Saison. In der folgenden Woche verlor man dann auch das Entscheidungsspiel in Barcelona gegen Leeds mit 1-2. Ja, und mit nur 3 Siegen aus den folgenden 18 Bundesligaspielen landete der VfB auf Platz 11. Und tatsächlich, man musste sich eher nach unten orientieren. Ja, und gegen Ende der Saison gab es dann nochmal einen gewissen Aufwind beim VfB. Es gab ein starkes 4-0 gegen den Vizemeister aus Dortmund. Gaudino, der eigentlich keine gute Saison spielte, knüpfte endlich mal an seine Leistungen aus der Meistersaison an und war auch einer der wichtigsten Spieler dafür, dass der VfB am Ende noch auf Platz 7 landete. Bedeutete aber auch, dass es nicht für den UEFA-Cup-Platz reichte. Den klaute uns der KSC.
Autsch.
Ja, absolut.
Oh, bitter.
Lag auch an einer 0-3 Heimklatsche, die wir noch gegen den dann werdenden Meister Werder Bremen kassierten. Ja, und das war's dann für den VfB. Gaudino übrigens im Sommer 93 dann zur Eintracht, zu Dino Toppmüllers Vater Klaus gewechselt. Auch das kann ich hier noch mit reinbringen. Ja, und wie schon so oft muss man festhalten, in der VfB-Historie schaffte man es nicht, so ein Erfolgsmomentum zu verstetigen und sich dann nachhaltig als Spitzenmannschaft zu etablieren. Also auch da gibt's wieder Parallelen. Echt krass, ja.
Ja, tatsächlich, ne, die Erfolge dann zu manifestieren und in langfristigen positive Ergebnisse umzumünzen, scheint dem VfB wirklich schwierig zu fallen, weil ich erinnere mich auch an die Saison dann 2008, wo es ja auch nicht so richtig gut lief und ich hoffe, aus der Vizemeisterschaft machen wir jetzt mehr.
Ja, Pokalsieg und Last-Minute-Champions-League-Qualifikation. So. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Nehme ich.
Ja, auch jetzt, das können wir festhalten, ist es natürlich ein besonderes Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das 2-3 mit dem aberkannten Tor in der Nachspielzeit haben wir alle noch im Hinterkopf. Glaubst du denn, das spielt auch bei unserer Mannschaft noch eine gewisse Rolle? Und dann gleich die Anschlussfrage, was hast du denn von der SGE zuletzt so mitbekommen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Hinspiel noch eine Rolle spielt, denn es ist zwischendurch so viel passiert, Champions League, dies, das, tolle Ergebnisse, schwierige Ergebnisse, die erste kleine bis mittelgroße Krise. Also ich glaube nicht, dass das Hinspiel noch eine Rolle in den Köpfen bei den VfB-Spielern steht, zumal jetzt auch halt viele von den Länderspielreisen zurückkommen. Was ich von der SGE mitbekommen habe, ist natürlich, dass sie mit 33 Punkten eine sensationelle Hinrunde gespielt haben und dass Omar Mamouche immer noch Dritter der Torschützenliste ist, obwohl er seit Anfang des Jahres weg ist. Also seine 15 Tore haben der Eintracht natürlich massiv geholfen. Aber auch ohne ihn ist die Eintracht dann gut ins neue Jahr gestartet. Aber ich glaube, so zuletzt lief's nicht mehr ganz so richtig rund, zumindest in der Liga. Ich glaube, 7 Spiele, 2 Siege, wenn ich richtig gezählt habe. Dann läuft's halt im Europapokal halt deutlich besser. Aber ich finde, sie machen halt immer total Spaß, sie anzugucken. Und wenn man sich den Kader anguckt, das ist halt sensationell. Ich glaube, der jüngste Kader der Liga und super viele High Potentials da drin, die jetzt diese Saison ja auch zünden. Ich erinnere mich auch in der letzten Saison, dass da Dino Toppmüller schon angezählt wurde, weil die Ergebnisse zu dünn waren und ihm hat man das Vertrauen geschenkt und ich glaube, jetzt zahlt sich das tatsächlich aus.
Ja, also du hast es schon angesprochen. Die Eintracht aktuell für mich nicht ganz so greifbar, wo sie aktuell stehen. Ja, also du hattest halt eben zwischen, ich glaube, Ende Januar bis Anfang März so eine Phase drin, da gab es nur einen Sieg. das war das 3-1 gegen Holstein Kiel. Und ansonsten, ja, lief es halt einfach nicht so gut. Ja, es gab 2 Niederlagen gegen die Bayern und dann eben eine in der Euroleague. Und es gab noch 3 Unentschieden gegen Gladbach, Wolfsburg und in Hoffenheim. Und ja, zuletzt folgte dann wieder, wenn man so möchte, ein kleiner Aufschwung. Also du hast halt den Sieg gegen Ajax gehabt, der dann, du hast absolut recht, der dann durch eine Niederlage bei Union Berlin wieder etwas konterkariert wurde. Aber was mir jetzt immer in Erinnerung geblieben ist, war das 3-1 am vergangenen Spieltag in Bochum. Und da war Eintracht auf jeden Fall, also die waren stark, muss man so sagen. Und sie liegen auch irgendwo zurecht, weil sie gute Leistungen gezeigt haben, auf Platz 4 in der Bundesliga mit 45 Punkten. Der VfB, auch das müssen wir leider hier anmerken, hat 8 Punkte Rückstand. Also ein Sieg wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, sollten wir tatsächlich noch Platz 4 angreifen wollen. Aber das kann ich schon mal wegschicken. Das sollte jetzt aktuell das Ziel nicht unbedingt des VfB Stuttgart sein, die Champions League zu erreichen, sondern überhaupt erstmal wieder erfolgreich Fußball zu spielen.
Spiele gewinnen, genau.
Ja. Alles andere kommt von selbst oder eben nicht, aber jetzt aktuell große Rechnungen anstellen. Wie viele Punkte sind sie noch auf Platz 4? Nee, brauche ich jetzt aktuell nicht. 54 geschossene Tore bedeuten für die SGE drittbester Angriff der Liga. Zu Hause schießen nur die Bayern mehr Tore als die Eintracht. Das ist keine gute Nachricht. Eine etwas bessere habe ich hier. Mit 40 Gegentreffern gehören sie eher zum unteren Mittelmaß, was Abwehrarbeit angeht in der Bundesliga. Sie haben auch zu Hause schon 20 Gegentore kassiert. Das ist nicht gerade stark. Ja, und das bei nur in Anführungsstrichen 13 gespielten Partien im Waldstadion. Also ich bin mir sicher, wenn der VfB irgendwie was mitnehmen möchte, dann werden wir das nicht hinbekommen über eine super stabile Defensive, sondern eher über eine effiziente Offensive.
Ja.
Dennoch darf die Defensive stabil stehen. Also keine Frage. Ja, was macht die Eintracht so gut? Die Eintracht hat meiner Meinung nach eines der besten Umschaltspiele in der Bundesliga, kann Gefahr über Flanken, Standards, Schnittstellenpässe und natürlich auch über die individuelle Stärke diverser Spieler kreieren. Und ich glaube, das macht halt die SGE so unfassbar gefährlich. Ja, die Chancenverwertung ist ordentlich, liegt bei 29%. Insgesamt erspielten sich die Frankfurter die drittmeisten Chancen in der Liga. Auch das ist stark. Am besten, ja, gefällt mir natürlich das Umschaltspiel. Also ich glaube, die meisten Fußballfans lieben das, wenn nach Ballgewinnen vertikal und mit Tempo nach vorne gespielt wird. Und das macht die Eintracht. Ja, Frankfurt nutzt wirklich diese Ballgewinne effektiv für schnelle Konter. Sie haben einige Spieler, die dabei wirklich eine enorme Schnelligkeit einsetzen und dann eben auch so über die Flügel für Gefahr sorgen. Ich vermute mal, dass wir auf der rechten Seite Finn Jeltsch sehen, auf der linken Seite Maxi Mittelstädt, und die dürfen sich da auf einiges freuen.
Ja, ich traue es aber auch mir vorstellen, dass Sebastian Hoeneß nochmal das 3-3 war, glaube ich, ne, der Frankfurter gegen die Bayern nochmal zeigt, weil da hat man gesehen, was auch einer guten Defensive blühen kann, wenn die Eintracht halt schnell von hinten umschaltet und dann halt auch die super schnellen und technisch starken Leute da ins Laufen bekommt. Klar, Omar Mamouche ist nicht mehr da, aber es gibt ja viele weitere, die das fast genauso gut können wie er, und das ist halt schon brachial, wenn sie das auf den Platz bekommen.
Und du hast ja vorhin angesprochen, dass die Eintracht durchaus auch viele Gegentore frisst, beziehungsweise dass sie defensiv Probleme haben. Ich habe es auch nochmal ausgeführt. Und dennoch, wenn ich mir die Spiele angucke, würde ich mich, glaube ich, nicht unbedingt darauf verlassen, dass die Eintracht defensiv besonders anfällig ist. Weil du hast mit Robin Koch einen zweikampfstarken Spieler mit einer guten Übersicht. Und es fehlt der Defensive zwar noch etwas an Stabilität, aber ich glaube, das wird sich entwickeln. Also das ist ein Prozess. Und es könnte gut sein, dass sie dann halt auch mal Spiele dabei haben, wo das herausragend funktioniert, hinten alles dicht zu halten. Also ich würde mich wirklich nicht nur darauf verlassen, dass sie defensiv immer mal wieder einen Wackler drin haben. Du musst sie schon bespielen, um diese Fehler zu erzeugen. Und dann, ja, machen sie auch Fehler. Liegt natürlich dann auch an der Ausrichtung, dass man sehr vertikal denkt. In Umschaltmomenten ist dann von unserer Seite aus das Gegenpressing enorm wichtig. Wenn wir da Ballgewinne erzielen, dann gibt's Räume, die du bespielen kannst. Dann ja, gibt's immer wieder Lücken, die sie halt auch einfach lassen. Und wenn wir die dann eben nutzen, dann werden wir auch Chancen bekommen. Und dann wäre es noch gut, wenn wir die auch reinmachen.
Genau, aber das ja gute defensive Einzelspieler noch keinen guten defensiven Verbund ergeben. Das weiß ja niemand besser als der geneigte VfB-Fan. Ich erinnere da an Pavard und Kabak. Und wie viel waren es? 45 Gegentore in einer Saison oder so, oder noch mehr, oder 54. Brutal. Also insofern, ja, es ist ein Prozess, und vielleicht kann der VfB den nutzen, während sich die Eintracht noch findet, weil genug Offensivpower haben wir ja auch auf dem Platz.
Das sehe ich auch so, ja. Und lass uns kurz bei der Defensive bleiben, weil ich habe gerade natürlich das Ganze ein bisschen abgeschwächt. Dennoch ist das halt das größte Problem der Eintracht. Also ich finde, sie sind in der Luft nicht durchsetzungsstark genug, obwohl sie da ein paar Kanten hinten drin stehen haben. Aber dennoch kommt das nicht so zur Geltung. Sie lassen ihren Gegnern im Rückraum oft zu viel Platz. Ja, hier machen dann vielleicht auch mal Abschlussversuche von außerhalb des 16ers durchaus Sinn. Ja, das monieren wir ja immer mal wieder. Also es wäre nicht schlecht, wenn der ein oder andere Spieler mal Bock hätte, auch aus 18, 19, 20 Metern abzuziehen. Und ähnlich wie wir haben sie eben immer mal diese Unforced Errors drin. Ja, und die führen dann natürlich dann auch wiederum zu gegnerischen Chancen und durchaus auch zu Gegentoren. Das heißt, hier wachsam sein, auf die Fehler lauern und vielleicht dann auch Fehler erzeugen, indem man sie, also die Eintracht, in diese Fehler hetzt. Auch das kann der VfB eigentlich. Und ich hoffe, er wird es am Samstag dann auch zeigen. Kurz zusammengefasst muss man sagen, Frankfurt lässt einfach viel zu viele Chancen zu. Und so lassen sie auch ihren Gegnern trotz Führung die Tür immer einen Spalt offen. Ja, 19. ja, wer im Glashaus sitzt. Nee, aber dennoch, 19 Mal gegen die SGE in dieser Saison in Führung und 6 Mal ließ man danach noch Punkte liegen. Es gab 2 Niederlagen und 4 Unentschieden eben nach der Führung. Das toppt nur noch der VfB Stuttgart, Sebastian. Denn wir lagen 17 Mal in dieser Saison in Führung. Und ja, ihr wisst es mit Sicherheit. 4 Spiele konnten wir nicht gewinnen und 3 Mal spielten wir unentschieden. Das ist die Story. Also 17 Führungen, 7 Mal aus der Hand gegeben. Jo, brauchen wir, glaube ich, nicht groß ausführen. Wir wissen,
lieber wo nicht, das Problem liegt.
Ja.
Ausreichend diskutiert, ja.
Es gibt bei der Eintracht auch noch einen weiteren Punkt, und zwar die Abhängigkeit von Schlüsselspielern. Also das sieht man, ist ganz klar. Und da bin ich wieder bei Robin Koch, der herausragend gut ist. Aber wenn der mal einen schlechten Tag hat, ja, oder vielleicht nicht eingesetzt werden kann, aber wir gehen davon aus, dass er spielt am Samstag, dann merkst du das der Mannschaft sofort an. Super wichtiger Spieler, den du natürlich nicht rausnehmen kannst wie so ein Spielmacher, aber dennoch wollte ich es erwähnen, wenn Robin Koch vielleicht nicht seinen besten Tag erwischt, wird uns das helfen. Und natürlich Hugo Ekitike. Also der Typ ist unfassbar, genauso wie Nathaniel Brown, der immer besser wird. Auch Rasmus Christensen finde ich super wichtig für die Eintracht. Ja. Und du merkst, wenn einer dieser 4 nicht so funktioniert, dann leidet die komplette Mannschaft. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, das geht auch den größten Top-Teams so. Wenn die wichtigsten Spieler fehlen, dann hast du Probleme. Aber es gibt eben auch Teams, die das kompensieren, ja, und die Stabilität des Teams dennoch aufrechterhalten können. Und bei der Eintracht ist es ähnlich wie beim VfB Stuttgart, wenn gewisse Spieler nicht ihre Leistung voll abrufen können, ist es nicht so einfach, andere aufs Feld zu schicken, die das dann irgendwie wieder hinbekommen. Also auch da können wir mit Sicherheit mal drauf achten, wie es denn so läuft für die Eintracht, wenn es uns vielleicht gelingt, einen Nathaniel Brown irgendwie einzufangen. Mhm. So, jetzt die große Frage, wie schlagen wir sie?
Ja, wie schlagen wir sie eigentlich, ja?
Ah, jetzt muss ich das wieder sagen. Okay, ich dachte, heute kommt die Antwort von dir. Denn meine letzten Antworten, die ich in diesem Segment gegeben habe, die haben ja nie zu was geführt. Beziehungsweise der VfB hat es nie so gemacht, wie ich es behauptet habe.
So, und dann genau.
Kann ich einfach behaupten, hätten sie es so getan, dann hätten wir gewonnen.
Klar.
Ja. Ist natürlich Quatsch. Sebastian Hoeneß weiß alles besser. Nicht nur, wie der VfB Eintracht schlagen wird, sondern auch alles Weitere. Also, ich würde trotzdem grundsätzlich so einen Ansatz wählen wie gegen Leverkusen. Ja, das, was wir da gesehen haben, das ist eigentlich auch das, was wir am Samstag in Frankfurt brauchen werden. Nur eben bitte diesmal über 90 Minuten. Ja, also das wäre nicht schlecht. Heißt konkret, defensive Kompaktheit bewahren ist super wichtig. Wir haben gerade davon gesprochen, dass Frankfurt viele schnelle Umschaltmomente erzeugt. Deshalb sollte der VfB defensiv wirklich kompakt stehen und insbesondere die Räume im Mittelfeld eng machen, um eben dann auch schnelle Gegenangriffe zu unterbinden. Der Flügelfight, haben wir auch schon angesprochen, der wird natürlich auch eine wichtige Rolle einnehmen. Wir müssen es ein bisschen forcieren, da Frankfurt eben über schnelle Außen verfügt. Könnte es, glaube ich, für uns von Vorteil sein, das eigene Flügelspiel zu stärken und dann die Außenverteidiger der Eintracht defensiv zu binden, um eben deren Offensivdrang einzuschränken. Das heißt, einerseits brauchst du eine gewisse Balance und andererseits aber auch Mut. Ich glaube, wenn wir einfach nur warten, dass die auf uns zulaufen, kriegen wir Probleme. Aber das ist eigentlich auch nicht die Charakteristik des VfB Stuttgart. So spielen wir eigentlich nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass der VfB da schon auch offensiv einiges nach vorne werfen wird, vor allem über die Flügel. Und anders, als ich es gegen Leverkusen vorgeschlagen habe, würde ich gegen Frankfurt auf frühzeitiges Pressing setzen. Ja, weil durch ein höheres Pressing können wir versuchen, die Aufbauspieler der Eintracht unter Druck zu setzen und zu Fehler zu zwingen. Ja, und du hast dann eben die schnellen Ballgewinne, kannst dann die gefährlichen Zonen bespielen. Das ist genau das, was ich eben vorhin meinte, gegen Pressing, diese Thematik. Ja, also ich bin der Meinung, gegen Leverkusen ist uns das immer wieder gut gelungen. Also warum sollte es nicht gegen die Eintracht klappen? Weil ich sehe von Frankfurt die viel größere, von Leverkusen die viel größere Gefahr ausgehen, wenn du sie früh presst und sie sich dann überspielen. Also da ist Leverkusen meiner Meinung nach stärker als Frankfurt, deswegen können wir hier wieder das Risiko eingehen und auch früher pressen.
Sehe ich ähnlich wie du, weil ich glaube, dass Frankfurt nicht ein Spieler hat wie zum Beispiel ein Xhaka, dem es egal ist, ob er gepresst wird oder nicht, der immer dann den richtigen Ball spielt. Also ich glaube schon, dass du Frankfurt eher zu Fehlern zwingen kannst, wenn du früh ins Pressing gehst, was Leverkusen relativ egal ist. Und insofern finde ich das einen guten Ansatz, zu versuchen, schon im Mittelfeld der Frankfurter Fehler zu erzwingen.
Skiri ist so ein Typ, der das könnte, da müssen wir mal gucken, ob der spielt. Götze, ja, anderer Spielertyp.
Eben, genau.
Gebe ich dir absolut recht. Ja, ja. Ich frage mich sowieso, wie sie es angehen werden. Ich glaube schon, sie werden mit einer Viererkette spielen. Dann hast du Brown und gegebenenfalls Bahoya mit Speed über links. Und das
Bahoya wird ist der schnellste Spieler der Bundesliga-Geschichte.
Absolut korrekt.
Okay.
Absolut korrekt. Und das wird natürlich ein Thema für unsere rechte Seite sein. Also, wenn wir da jetzt schon einen Vorblick wagen wollen auf unseren Startelf-Tipp, dann kommen für mich eigentlich nur Jamie und Finn in Frage, ja, weil ich Sorgen hätte, wenn wir da jetzt einen Mio oder einen Rieder hinstellen vor Finn Jeltsch. Weiß nicht, ob das gut geht. Und gut, über Josh Wagnermann möchte ich momentan eigentlich nicht nachdenken müssen, wenn du verstehst, was ich meine.
Genau, und wenn auf Frankfurter Seite jemand steht, der wie viel gelaufen ist, 36,17 km/h, nee, ist wahrscheinlich 37, Pascal Stenzel irgendwann auch nicht die erste Wahl.
Nee, vermutlich nicht. Da hilft dann auch kein Stellungsspiel mehr bei Kalle. Was wir auch auf dem Schirm haben müssen, sind Standards. Da ist auch wieder Robin Koch ein Thema. Der ist da sehr gefährlich. Also wenn wir die Standards verteidigen wie gegen Leverkusen, dann wissen wir ungefähr, wie es ausgehen wird. Ja, also da bitte aufpassen. Auf der anderen Seite, das können wir vielleicht für uns mitnehmen, hat auch die SGE Abstimmungsprobleme bei Standardsituationen. Und ich würde mal sagen, da dürfen wir gerne mal wieder was draus machen. Und was mir Hoffnung macht, waren übrigens die Nationalmannschaftseinsätze. Wobei einer fällt ja schon wieder aus, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber da gab es einige VfB-Spieler, die nach Standards getroffen haben oder eben mit Standards Tore vorbereitet haben. Also vielleicht nimmt der ein oder andere ja was mit von seinem Lehrgang. Ich sag aber trotzdem dazu, dieses ganze Gelaber jetzt hier von mir, das hätten wir uns eigentlich sparen können. Also eigentlich hätte das komplett skippen können. Denn der VfB hat oft genug bewiesen, was er drauf hat. Nur leider eben nicht über 90 Minuten. Irgendwas ist immer. Irgendwas kommt uns immer dazwischen. Ja, das Trainerteam wird den Jungs noch viel mehr natürlich mitgeben und trotzdem stehen sie dann an der Seitenlinie. Wir sitzen oder stehen in unseren Blöcken und können eigentlich nicht glauben, was passiert. Ich glaube, das Wichtigste wird sein, konzentriert, mutig und effizient zu spielen. Darauf wird es einfach ankommen gegen die Eintracht. Ja, du kannst dir nachlassen oder so ein Verschnaufen nicht erlauben. Es geht einfach nicht mehr. Und es gibt auch keine Ausreden mehr. Das sage ich auch gleich dazu. Am Trainer liegt's nicht. Ja, das Alibi hat man der Mannschaft ein Stück weit durch die Vertragsverlängerungen genommen.
Ja.
Es liegt jetzt an den 14, 15 oder 16 Mann, die auf dem Platz stehen werden am Samstag. Ja? Und dieses Rumgestolpere, diese Blackouts, diese Ping-Pong-Situation im eigenen 16er, diese, ich sag mal, geistige Trantütigkeit, die können wir uns einfach nicht mehr erlauben. Die können wir uns grundsätzlich nicht erlauben, aber jetzt geht's schon dreimal nicht. Du hast jetzt noch 8 Bundesligaspiele vor dir. Das ist jetzt die entscheidende Phase. Und in dieser Phase will ich einfach Haltung und Gier wahrnehmen. Zumindest wahrnehmen, ja. Du hast am Mittwoch gleich wieder ein wichtiges Pokalspiel. Da kannst du jetzt hier nicht mit Halbfokus irgendwie in Frankfurt spielen und hoffen, dass du am Mittwoch hochfährst. Nee, das ist auch schon ein Teil der Vorbereitung auf dieses Spiel am Mittwoch.
Absolut, ja.
Ja, du musst dir eine gewisse Haltung dir wieder erarbeiten. Und ich will eine deutliche Straffung im Vergleich zu vielen Phasen in den letzten Spielen sehen. Das möchte ich jetzt einfach sehen. Wir haben meiner Meinung nach absolut kein fußballerisches Defizit, sondern ein mentales. Ja, und da müssen die Jungs auch individuell für sich was erarbeiten oder beziehungsweise da müssen sie rangehen an diese Sache. Und es muss jetzt wirklich jedem klar sein, uns fällt einfach nichts mehr in den Schoß. Wer nicht leiden und nicht arbeiten kann, bleibt auf der Strecke. So einfach ist es. Und wenn davon zu viele Spieler auf dem Platz stehen, werden wir die Spiele nicht gewinnen. Egal, wer gegen uns auf dem Platz steht. Ob das Eintracht Frankfurt ist oder eben Holstein Kiel. Und es gilt jetzt wirklich zu graben und diese Widerstände zu überwinden. Das tut weh, das ist nervig, da werden Fehler passieren, da wird es Geraune geben etc. Aber das ist alles scheißegal. Es zählt jetzt nochmal für 8, im besten Fall 10 Spiele. Und dann könnt ihr durchschnaufen. Aber das ist jetzt nochmal die Phase, wo ihr euren Footprint hinterlassen könnt und was Unfassbares schaffen könnt. Ja, und unfassbar wäre schon, wenn der VfB sich erneut für Europa qualifiziert. Und noch unglaublicher wäre es, wenn der VfB einen Titel gewinnt. Ihr habt die Möglichkeit. Das ist wirklich eine besondere Möglichkeit für VfB-Spieler. Die gab es in der letzten Zeit eigentlich nicht seit 2000, wann war es, 12, 13, wann war das letzte Pokalfinale? Egal. Mhm. Aber das muss jedem klar sein. Ja, das muss jedem klar sein. Jetzt zählt's halt. Ja.
Nee, das ist wirklich historisch, eine historische Chance. Und du hast jetzt nach der Länderspielpause auch wirklich die Möglichkeit, so einen kleinen Restart hinzulegen und wieder in die Erfolgsspur reinzufinden. Und mit den Spielen gegen Frankfurt und gegen Leipzig innerhalb von ein paar Tagen hast du die perfekte Chance, jetzt halt das Saisonfinale positiv anzugehen. Und da hoffe ich wirklich drauf. Und natürlich sind sowohl Eintracht wie auch Leipzig zwei Teams, die sind, würde ich sagen, qualitativ genauso gut wie der VfB oder vielleicht sogar noch ein Stück drüber. Aber wir haben ja gezeigt, wir können gegen beide Teams gewinnen. Und du hast in Frankfurt immer gut ausgesehen. Und ich glaube, die guten Auswärtsauftritte in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, sind den Spielern eher im Kopf als das letzte Spiel gegen Frankfurt in Stuttgart. Und du bist halt ein Heimspiel vom Pokalfinale in Berlin entfernt. Also, und diese zwei Spiele jetzt in den nächsten Tagen, die sind einfach so unfassbar wichtig. Und ich erwarte wirklich, dass da jeder alles gibt. Wenn es am Ende nicht reicht, aus welchen Gründen auch immer, okay, aber jeder muss alles gegeben haben dafür.
Sehe ich genauso wie du. Und wenn es am Ende bei dem einen oder anderen nicht reicht, dann bitte nicht Chris Führig als Linksverteidiger bringen. Das wäre eine Bedingung, die ich stellen würde. Players to watch, lass uns darauf blicken. Und du hast es schon gesagt, Eintracht Frankfurt stellt die jüngste Mannschaft der Liga auf den Platz, wenn man so möchte. Dementsprechend war es für mich nicht besonders schwer, mir Spieler unter 23 rauszusuchen. Entschieden habe ich mich für Nathaniel Brown. 21 Jahre alt, Linksverteidiger, der kann auch als linker Wingback eingesetzt werden. Den hat sich die Eintracht bereits vor einem Jahr gesichert. Damals flossen 3 Millionen Euro nach Nürnberg. Er blieb dann aber noch für ein halbes Jahr in Nürnberg und wurde dann im Sommer in Frankfurt eingebunden. Er brauchte ein bisschen Anlaufzeit, muss man sagen, aber ist seit dem 9. Spieltag, das war das 7:2 gegen Bochum, absoluter Stammspieler bei der SGE und er liefert. Ja, 3 Tore, 5 Vorlagen in 18 Bundesligaspielen. Das ist beeindruckend, also für eine Debütsaison wirklich beeindruckend. Und ja, wenn du dir den Marktwert anguckst, der hat sich jetzt verdreifacht in dieser Halbserie. Ja, also es ist schon brutal. Und brutal ist auch sein Speed. Er ist super robust, zeigt wirklich klasse Tacklings, kann auch wirklich noch einen guten Pass spielen. Und kurz was zum Tempo. Ich weiß, du hast es auch getan. Zurzeit reden alle über Bahoya. Der hat, glaube ich, den Rekord mit 37 km/h.
Jetzt haben wir die korrekte Zahl, genau.
Ich habe
sogar noch zu langsam geblitzt, ja.
Aber Nathaniel ist in der zweiten Liga auch schon 35,5 km/h gelaufen. Ja, also ich erwarte da ein krasses Duell mit Jamie Leveling. Da könnten schon mal die Fetzen fliegen. Beide Spieler, also Jamie und Brown, die scheuen ja auch nicht diesen kernigen Zweikampf. Ja, also
da hast du noch Ex-Nürnberger gegen Ex-Fürther. Ich meine, sorry, der ist ja, ja
das ist alles super. Drin. Das Mini-Derby sozusagen auf der Außenbahn finde ich großartig. Ja, und Brown, super, super interessanter Spieler. Marschiert er den Flügel rauf und runter, kann gute Flanken schlagen, aber auch gute flache Hereingaben kommen von ihm. Also du musst dich da auf alles vorbereiten im Endeffekt. Er kann auch mal invers nach innen ziehen, auch wenn der linke sein stärkerer Fuß ist. Versucht es dann vielleicht mal mit rechts. Also auch das musst du auf der Pfanne haben. Und was mir halt wirklich gut gefällt, ist seine Zweikampfstärke. Ja, also diese aggressive Spielweise, die er nach vorne pflegt, ist wirklich großartig. Birgt natürlich dann auch ein gewisses Risiko. Eben durch dieses, ich sag mal, ungestüme Vorpreschen entstehen Räume hinter ihm. Aber das nimmt Topmöller in Kauf, weil der Ertrag viel größer ist, als wenn er sich nicht so nach vorne mit einschalten würde. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Chance für Jamie, kann ich nur nochmal sagen. Ja? Also zusammenfassend bringt Nathaniel Brown durch seine Schnelligkeit und seinen Offensivdrang wirklich wertvolle Impulse auf der linken Außenbahn mit und die wird dann auch gegen den VfB Stuttgart geben, davon bin ich überzeugt. Er muss vielleicht noch an bestimmten defensiven Aspekten arbeiten, um dann sein Potenzial voll auszuschöpfen, aber ja, die Richtung bei ihm ist eindeutig, das wird ein großer Spieler werden und er wird auch jede Menge Kohle wieder in die Frankfurter Kassen spülen. Der zweite ist Rasmus Christensen. Also, der war auch einmal da. Hast du den irgendwie mal auf dem Schirm gehabt? Ich nicht.
Nee, gar nicht. Nur er fällt halt auf dem Feld immer brutal auf durch sein Erscheinungsbild, durch seine Art, wie er läuft. Und der ist halt so präsent einfach. Und also ich sehe solche Spielertypen mit so einer starken Physis wie ihn halt einfach total gerne.
Ja, der kam im Sommer aus Leeds, wurde ausgeliehen. Erinnere dich bitte nochmal ans
SDR Leeds, ja.
Rewind. Ja, könnte man über Bande Rache nehmen. Ja, mit 27 Jahren hat er wirklich schon einiges in der Fußballwelt erlebt, ja. Ausgebildet wurde er in Midtjylland. Dann ging es über Ajax nach Salzburg, wow, von dort weiter nach Leeds. Und weil es dort für ihn nicht so richtig klickte, möchte ich mal sagen, folgte dann eine Leihe zur AS Rom.
Natürlich, wohin sonst, ja.
Natürlich. Und dann eben direkt weiter nach Frankfurt. Ja, und Frankfurt hat jetzt eine Kaufoption für Christensen, die liegt irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen Euro. Die wird man wahrscheinlich ziehen, beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig mitbekommen habe, versucht die Eintracht da gerade noch ein bisschen nachzuverhandeln. Aber klar dürfte sein, Christensen soll am Main bleiben. Und das kann ich auch super verstehen, denn der bringt ein richtig geiles Paket mit. Gutes Passspiel, gute Tacklings, sehr gute Übersicht, hat wirklich viele Klärungsaktionen vorzuweisen. Und der Typ bekommt in wirklich fast jeden Abschluss oder Flankenball irgendwie noch immer einen Fuß rein, vorausgesetzt, die Flanke oder der Abschluss läuft über seine Seite. Ja. Aber dann ist er echt brutal stark gegen den Ball. Angeschrieben hat er auch schon 2 Tore, 2 Vorlagen. Bei den Assists geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Er schaltet sich schon regelmäßig in die Offensive mit ein, schlägt auch die meisten Flanken bei der Eintracht. Dennoch bin ich der Meinung, also der Output, der muss noch größer werden. Also dafür, dass er sich so oft mit nach vorne einschaltet, sind 2 Vorlagen etwas zu wenig für mein Gefühl. Ansonsten muss man auch noch erwähnen, dass es halt ein Spieler ist mit unglaublichen Führungsqualitäten. Ja, also die Erfahrung, die er hat, aber auch die Körpersprache, du hast es vorhin schon gesagt, der ist unheimlich auffällig. Die macht schon was mit der Mannschaft, also mit Eintracht Frankfurt. Er kommuniziert viel, dirigiert viel, pusht seine Mitspieler. Also das ist halt wieder so ein Typ, der uns im Team fehlt. Also so ein emotionaler Anker.
Also ein Typ, der halt auch wirklich den Siegeswillen komplett verkörpert und wo du merkst, egal welches Ergebnis auf dem Scoreboard steht, also der will immer noch mehr und der pusht seine Mannschaft, egal ob sie vorne liegt, ob sie hinten liegt, ob sie unentschieden spielt, also das siehst du ihm an, also du siehst wirklich, wenn die Kamera auf ihn zoomt, du siehst es ihm an, dass er halt bis in die Haarspitzen motiviert ist und auch die Gabe hat, seine Mitspieler zu motivieren, das ist halt geil.
Ja, also cooler Spieler, ja, der wird es wahrscheinlich dann häufig mit Maxi und Enzo zu tun haben. Das werden spannende Duelle, keine Frage. Wuchtstabilität, dafür steht Christensen. Geiler Typ. Kommen wir zur Auswahlliste, Sebastian.
Und haben wir zu heute unserer, nicht zu der von der Eintracht.
Genau, das muss man vielleicht jetzt extra nochmal dazu sagen, nachdem wir so viel über Frankfurt gesprochen haben. Es geht jetzt um den VfB Stuttgart und da gab es heute die schlechte Nachricht, dass Justin Diehl vom U20-Lehrgang beim DFB mit muskulären Problemen zurückkam. Der wird jetzt erstmal ausfallen. Was es genau ist, hat Sebastian Hoeneß, glaube ich, nicht gesagt. Aber Fakt ist, Justin Diehl fällt leider wieder aus. Leo Stergiou fehlt sowieso noch aufgrund der Rotsperre. Also ein Spiel muss der noch aussetzen, dann ist der auch wieder mit dabei. Bei Henry Chase ist es der Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, der ihn ausbremst. Gute Nachrichten gibt's von Dan-Axel Zagadou, denn der trainierte zu Beginn der Woche endlich mal wieder auf dem Platz. Hast du es gesehen? Ja. Die Läufe, Passübungen.
Genau, er läuft wieder. Ja, also er kommt langsam wieder rein. Sebastian Hoeneß sagt ja auch, man kann natürlich noch keine Prognose abgeben, weil es viel zu früh ist, aber die Reha läuft so wie geplant.
Absolut. Und also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir ihn in dieser Saison noch mal sehen, aber wer weiß. Also mal gucken. Wir haben ja auch nicht gedacht, dass El Bilal noch mal eine Rolle spielen kann und zack. Plötzlich ist er zurück und
ja, vielleicht stehen sie beide auf dem Platz, wenn der VfB dann in Berlin das Pokalfinale gewinnt.
Ja, das würde mir gut gefallen. Mal gucken. Ich mag ja Dax so sehr. Ich hoffe, dass er einfach nur wieder gesund wird und dann auch mal gesund bleibt. Das wäre mir wichtig. Gleiches gilt auch für Nico Nate. Ja, muskuläre Probleme im Oberschenkel. Auch keine Alternative aktuell. Für die Profis wahrscheinlich eh nicht. Und für die zweite Mannschaft leider auch nicht. Und Luca Raimund, da warte ich weiterhin auf ein Update. Also liebe Journalisten, die gerne dann auf die Pressekonferenzen gehen, vielleicht mal nachfragen, wie sieht's denn eigentlich aus mit Luca? Ja, Bündelriss im hinteren Oberschenkel, schon seit Monaten draußen. Also da würde mir ein Update gut tun, weil habe ich nicht. Startelf-Tipp, Sebastian.
Ja.
Was machen wir denn? Also für mich ist ein 4-4-2 der richtige Weg. Das gebe ich mal vor.
Siehst ja, da kann ich gut mitleben, ja.
Ja, dann sag mal, wie würdest du aufstellen?
Klar, Alex Nübel wird spielen und in der Viererkette, ich denke, Finn Jeltsch hat sich festgespielt. Wir haben gesagt, was da über die linke Offensivseite der Frankfurter auf den VfB zurollen wird. Da brauchst du Speed und Physis. Da ist aktuell für mich Finn Jeltsch gesetzt tatsächlich. Ich würde gerne dann Jeff Chabot wieder sehen, weil ich möchte einfach ein bisschen mehr Stabilität in der Innenverteidigung haben und auch wirklich einen klaren Chef in der Innenverteidigung. Deswegen würde ich da mit Jeff Chabot gehen, der jetzt ja auch endgültig wieder fit sein sollte nach seiner Erkältung, was glaube ich auch, ne, die er mit sich rumgeschleppt hat. Ja. Und daneben Alda Kiel, wenn er fit ist, klar.
Hendricks keine Option. Also ich würde
eine Option ist er definitiv. Also der macht's ja auch nie schlecht. Also und er hat auch genug Physis und er hat Tempo. Also ja. Aber auch Aldakila Tempo. Insofern ich sag Jeff Chabot und ob neben ihm dann Aldakila oder Hendrick spielt, darfst du dir aussuchen.
Also wenn Jeff Chabot spielt, dann möchte ich Aldakila daneben sehen. Dann habe ich Jeltsch, Aldakila, Chabot, Hendricks sitzt auf der Bank, kann dann vielleicht für einen müden Maxi Mittelstädt eingewechselt werden.
Genau. Und es muss nicht der natürlich die Viererkette komplettiert, so heißt es, auf der linken Seite.
Doppelsechs, Karasor, Stiller,
ja,
weil keine Alternativen und für Stiller gibt es sowieso keine. Jamie Develing würde ich tatsächlich dann auf rechts setzen, so ja, wie ich es jetzt auch schon mehrfach betont habe. Und dann ist halt die Frage, wer kommt über links? Chris Führig hat sich nicht unbedingt empfohlen, so möchte ich es mal sagen. Aber er konnte zumindest die letzten Tage in Stuttgart trainieren, war mit der Nationalmannschaft eben nicht unterwegs. Mhm. Vielleicht hat ihm das dann nochmal einen kleinen Vorsprung gebracht. Die Frage ist nur, vor wen? Also ich sehe da halt Enzo wieder, der es ja gegen Leverkusen sehr gut gemacht hat.
Spiel, ja.
Ja, Brun Larsen wäre noch eine Möglichkeit. Also, aber ich würde, glaube ich, wieder mit Enzo gehen. Wie siehst du es?
Also mir hat Enzo Mio gegen Leverkusen wirklich richtig gut gefallen. Der war griffig, der war schnell, der war abschlussstark. Und ich finde, das darf man dann auch belohnen. Ich glaube, seine Länderspielreise war jetzt auch nicht so unfassbar anstrengend. Also insofern sehe ich Enzo Mio. Samstagabend, Flutlicht in Frankfurt. Also da ist Enzo mein Mann, auf jeden Fall.
Dann nehmen wir den. Und in der Offensive beziehungsweise im Sturm geht, glaube ich, kein Weg an Woltemade und Demirovic vorbei. Ja. Das Einzige, was man vielleicht einwerfen kann, ist, dass Sebastian Hoeneß heute so meinte, dass Nick vorgestern von der Nationalmannschaft zurückkam. Nee, gestern war es, am Mittwoch.
Genau.
Und sehr müde war, aber ich gehe mal davon aus, dass Nick Woltemade bis 18:30 am Samstag ausgeschlafen sein wird. Und dann wird er spielen. Und ja, Undav muss ich bei mir zumindest hinten anstellen.
Erstmal hinten anstellen, ja.
Also, dann haben wir es doch. So schwer war es ja gar nicht. Nö. Jeltsch, Aldakil, Chabot, Mittelstädt, Karasor, Stiller, Leveling, Mio, Woltemade, Demirovic. Das ist unser Startelf-Tipp. Kurzer Blick noch rüber zu den Nationalspielern. Da war wieder eine Menge los. Ja, was macht der VfB Deutschland? So viel können wir, glaube ich, schon sagen. Angelo Stiller und Maxi Mittelstädt haben geliefert.
Mhm. Ja?
Ja. Beide machten wirklich ein klasse Spiel beim 3-3 am Sonntag in Dortmund gegen Italien im Nations League Viertelfinale. Die meisten werden es mitbekommen haben. Ein paar Tage davor bekam Jamie auch noch 25 Minuten im Hinspiel im San Siro. Aber ja, also da war jetzt nichts dabei, was ich kritisieren kann, beziehungsweise auch positiv hervorheben könnte. Dementsprechend können wir da, glaube ich, drüber hinweggehen. Festhalten will ich aber, das möchte ich schon noch mit reinschieben, dass man meiner Meinung nach eine deutlich bessere Nationalmannschaft mit Mittelstädt und Stiller gesehen hat, als mit Raum und Groß.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das würde ich auch behaupten, wenn es nicht so wäre, aber es war wirklich so.
Ja, und möglicherweise sehen wir Angelo Stiller dann sogar in Stuttgart beim Final Four Turnier, obwohl man sich ja eigentlich wünschen sollte, dass sie nicht nach Stuttgart müssen, denn das würde bedeuten, dass die deutsche Nationalmannschaft das Nations League Finale eben nicht erreicht. Ja, kurze Erklärung, das Final Four Turnier findet vom 4. bis 8. Juni in Deutschland statt, gespielt wird ausschließlich in München und in Stuttgart. Das erste Halbfinale, Deutschland gegen Portugal, steigt am Mittwoch, 4. Juni 2045 in der Allianz Arena in München. Und das zweite Halbfinale, Spanien gegen Frankreich, findet dann am Donnerstag, 5. Juni 2045 im Neckarstadion statt. Sebastian, habe ich schon Bock drauf? Du auch?
Ja, ich habe schon Bock drauf. Ich muss mich noch damit zurechtfinden, dass man jetzt statt Halbfinale, Finale und Spiel um Platz 3 Final Four sagt. Das ist irgendwie so eingeschlichen. Also es sind ja eigentlich Halbfinals und Finalspiele an zwei Standorten, nicht an vier Standorten. Ja, aber ich habe schon Bock drauf. Und ich war ja auch eine Zeit lang so, dass mich die Nationalmannschaft so gar nicht mehr interessiert hatte. Aber ich muss gestehen, also gerade die erste Halbzeit jetzt gegen Italien mit dem 3-0 nach 45 Minuten, das hat halt schon richtig viel Bock gemacht.
Auf jeden Fall können wir festhalten, die jeweiligen Sieger erreichen natürlich das Finale. Und das findet dann am Sonntag, 8. Juni 2045 in München statt. Und die beiden Verlierer spielen ebenfalls am Sonntag, aber bereits um 15 Uhr eben um Platz 3 in Stuttgart. Deswegen meinte ich vorhin, man solle sich vielleicht nicht unbedingt wünschen, dass man Angelo Stiller eben oder von mir aus Dennis Undav oder Maxi Mittelstädt in Stuttgart sehen kann.
Die sehen wir ja, die sehen wir oft genug. Also insofern sollen sie lieber das Finale in München spielen und dann passt das schon, ja.
Und jetzt kommen wir zu der Ticket-Thematik. Für alle, die sich Frankreich, Spanien und natürlich auch das Spiel um Platz 3 nicht entgehen lassen wollen. Die UEFA und der VfB geben die Informationen zum Ticketverkauf natürlich rechtzeitig bekannt. Aktuell gibt's noch keine Tickets für die Spiele. Also solltet ihr irgendwo auf eBay oder sonst wo Annoncen sehen für Tickets, macht's nicht. Es gibt noch keine Tickets. Ihr werdet informiert. So möchten wir es mal festhalten. Und vielleicht hätte der Bundesjury ja auch Nick Woltemade mitnehmen müssen, Sebastian, denn der performt seit Wochen beim VfB und hat jetzt auch wieder beim DFB, allerdings bei der U21, komplett rasiert. Ja,
oh ja, und wie brutal. Also brutal.
Ich fasse es einmal kurz zusammen, ja, und dann gerne. Möchte ich bitte von dir die komplette Euphorie abgedeckt wissen. 1-0 gewann Deutschland gegen die Slowakei. Nick stand 88 Minuten auf dem Platz und lieferte eine Vorlage für Brian Gruder. Das hat er richtig gut gemacht. Könnt ihr euch nochmal angucken. Natürlich die Spiele bzw. die Highlights gibt's auch auf YouTube. Und vorgestern traf Deutschland dann auf Spaniens U21. Und das ist halt echt eine starke U21, die der Spanier. Und Big Nick Bowski netzte dreimal. Es war wirklich unglaublich, was der für ein Spiel abgeliefert hat. Ja, also der war mit Abstand der beste Spieler, hätte vielleicht sogar 5 Tore machen können. Ja, also wirklich großartige Chancen. Aber die 3, die er gemacht hat, und da war sogar eins mit dem Kopf dabei, die waren wirklich klasse. Das 1-0, fast schon Weltklasse, möchte ich sagen. Großartig gemacht, oder? Fantastisch.
Ja, das 1-0 war so geil. Ich meine, das ging ja dann in sozialen Netzwerken ging das ja viral. Also das hatte wahrscheinlich Millionen von Klicks. Es war einfach richtig, richtig gut gemacht. Selbst eingeleitet, dann nochmal abgegeben den Ball, dann zurück den Spanier getunnelt und dann so ein typischer Woltemade-Lupfer. Also das war Weltklasse. Also vor allen Dingen gegen Spanien, die Mitfavorit sind auf den EM-Sieg. Das war Weltklasse.
Voltklasse, wie wir ja sagen. Genau. Das 2-1 war ein typisches Woltemade-Tor, könnt ihr euch auch nochmal angucken. Und ja, dann gab es noch das 3-1 später. Also ja, ich meine, was soll ich denn sagen? Es ist einfach ein herausragendes Spiel gewesen von Nick. Und was mich natürlich mittlerweile etwas irritiert, ist, wenn ich danach auf Twitter gehe und Menschen dort finde, die komplett überrascht sind von dem, was Nick da gezeigt hat. Weil für uns ist es halt mittlerweile fast schon Standard, was da abläuft. Also gerade wie er die Bälle wieder behauptet hat, sei es im Mittelfeld oder dann auch in der gegnerischen roten Zone. Also es ist unfassbar, was der aktuell abliefert. Fantastischer Spieler.
Der uns genau, der einzige Grund, dass er noch nicht in der A-Nationalmannschaft spielt, ist, glaube ich, tatsächlich der Fakt, dass er sehr wichtig ist für die U21 und da halt ein wichtiges Turnier ansteht. Denn wenn Julian Nagelsmann eins bewiesen hat, ist, dass tatsächlich ja wieder eine A-Nationalmannschaft das Leistungsprinzip jetzt wirklich sehr harsch greift. Das haben viele Spieler zu spüren bekommen. Und nach dem Leistungsprinzip müsste tatsächlich Nick Woltemade in der A-Nationalmannschaft spielen, aber er ist einfach zu wichtig für die U21.
Ja, obwohl er 23 ist. Ja. Ja, ich denke trotzdem, das ist nur eine Frage der Zeit, bis Nick bei der A-Nationalmannschaft auflaufen
darf.
Ja. Für Justin Diehl lief es bei der U20 auch sehr ordentlich, muss man sagen. Gegen die Tschechische Republik stand er 72 Minuten auf dem Platz und erzielte das Siegtor. 1-0 gewann Deutschland diese Partie. War ein gutes Tor von Diehl, schöner Haken und dann rein damit, richtig gut gemacht. Und beim 1-1 gegen Portugal spielte er auch eine wichtige Rolle. 20 Minuten vor Schluss wurde Justin eingewechselt und ihm gelang die wichtige Vorlage zum 1-1. Eine Flanke übrigens nach einer Ecke. Ja, also ich würde das gerne mal bei unseren Profis so sehen. Leider jetzt nicht von Justin Diehl, weil er sich nach seiner Einwechslung irgendwie am Rasen hängen geblieben und hat sich dann eben eine muskuläre Verletzung zugezogen. Super bitter, weil auch bei ihm eigentlich wirklich jetzt die Richtung stimmte und er auch über die U21 zumindest mal wieder Spielzeit bekam und glaube ich auch ganz gut lieferte. Jetzt sitzt er wieder auf der Massagebank wahrscheinlich. Sehr, sehr schade. Für Deutschlands U19 waren vom VfB Finn Jeltsch, Jasinho Malanga und Max Herbert aktiv, also gleich 3 Spieler. Finn spielte beim 2-0 gegen Slowenien und beim 2-1 gegen Finnland 90 Minuten durch. Gegen Irland am Dienstag kam er dann nicht zum Einsatz. Malanga wurde in allen 3 Spielen gebracht gegen Slowenien und Finnland wurde er eher in der Schlussphase eingewechselt und gegen Irland durfte er dann 90 Minuten ran. Genau wie Max Herbert. Und Max Herbert wird allmählich zum Goalgetter, Sebastian.
Auf jeden Fall, hat schon wieder getroffen nach seinem Tor für die U21. Jetzt auch international auf dem Scoreboard. Weltmeister Max Herbert.
Genau, er traf zum 1-0. Das war auch der Endstand. Per Kopf nach einer Ecke. Ja, also ja,
so geht's.
Wäre Justin nicht verletzt, hätte ich jetzt vorgeschlagen, Mensch, einfach mal den Herbert und den Diehl mitnehmen und dann gucken wir mal, wie das wird. Ja, also.
Aber es hat tatsächlich jetzt Spaß beiseite den Eindruck, als ob fast alle Nationalspieler das wirklich so ein bisschen als Wohlfühlkur nehmen konnten und mit guter Laune und mit Erfolgserlebnissen wieder zurück nach Stuttgart gekommen sind.
Ja, und krass, wie viele Nationalspieler wir hier beleuchten dürfen. Und ich bin noch nicht mal durch, ja. Max übrigens noch 22 Minuten gegen Slowenien, die möchte ich nicht unterschlagen. Dann sind wir bei der U18, Flo Hellstern war unterwegs, da wissen wir, okay, der gehaltene Elfmeter ist eingepreist, so klar. Auch diesmal gegen Österreich, na klar. Und er stand auch noch 45 Minuten gegen die Niederlande im Tor, da gewann dann der DFB mit 1-0. Und dann haben wir noch jemanden, nämlich Salvatore Mule, der durfte für die U19 auf Torejagd gehen. Und
U17, oder?
U17, absolut korrekt.
So alt ist er noch nicht, ja.
Richtig, aber es würde mich nicht wundern, wenn er auch dabei aufschlägt.
Ja, da würde er auch treffen.
Er traf, und zwar beim 4-1 gegen Norwegen und auch bei den Spielen gegen Spanien und gegen Österreich wurde er eingesetzt. Es kam aber kein weiterer Treffer dazu. Dann müssen wir noch ganz kurz auf die anderen Nationalspieler des VfB.
Das waren nur die deutschen Nationalspieler. Ne?
Es tut mir leid.
Brutal, ja.
Es tut mir leid, aber dann machen wir es ein bisschen schneller. Ermedin Demirovic war für Bosnien-Herzegowina unterwegs, 2x90 Minuten gegen Rumänien und gegen Zypern. Beim Spiel gegen Zypern traf er mal wieder, muss man sagen. Und auch er, Tor nach Standard, Sebastian. So, weiter geht's mit Mali. El Bilal war mit Mali gegen die Komoren und gegen die Zentralafrikanische Republik erfolgreich, beziehungsweise gegen die Komoren gewann Mali mit 3-0, inklusive Vorlage von El Bilal, die auch nach einem Standard zustande kam.
Ich hatte so eine Ahnung für Samstagabend, wie der VfB zum Erfolg kommen könnte.
Ja, hoffentlich übernehmen das die Spieler, wie gesagt. Ja, und gegen die Zentralafrikanische Republik gab es ein 0-0. Die Schweiz wurde beehrt von Fabian Rieder. Der wurde allerdings gegen Nordirland und Luxemburg nur eingewechselt. Und Frankreich erlebte ein komplett wildes Spiel. Ja, also Enzo Mio war natürlich mit dabei. Frankreichs U21 muss man an der Stelle sagen. Und da gab es eine richtige Schlacht gegen England. Letztlich gewannen die Franzosen dann diese Schlacht 5-3. Super unterhaltsames Spiel, habe ich mir angeguckt. War großartig. Gegen die Slowakei wurde Enzo dann nur in der Schlussphase eingewechselt. Also deswegen sollte der eigentlich fit sein und dann am Samstag auch starten können. Ja. Atakan Karasor war mit der Türkei unterwegs, wurde aber nicht eingesetzt.
Gleiches Spiel. Das ist auch eine Überraschung, hä?
Ja, das wird langsam rangeführt, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Gleiches gilt auch für Amin Aldakir. Da gab es ja den Trainerwechsel bei der Nationalmannschaft. Unter Tedesco war Aldakir noch ein ganz wichtiger Bestandteil. Mhm. Jetzt saß er, wie gesagt, nur auf der Bank, 2x90 Minuten. Bin ich jetzt gar nicht so böse, muss ich ganz ehrlich sein.
Nö, das passt schon.
Und ich würde sagen, damit belassen wir es dann auch mal. Also seht es uns nach, dass wir hier jetzt nicht noch über Yannick Spalt und Matthäus Schickers sprechen, die für ihre Länderauswahl in Österreich und Griechenland auch noch Tore erzielt haben.
Aber wir wollen es natürlich erwähnen, denn wenn VfB-Spieler für ihre Länder Tore schießen, dann bleibt das hier nicht unerwähnt.
Ihr merkt es schon. Also es macht gerade Spaß, selbst wenn der VfB nicht spielt, auch die Länderspielphasen sind äußerst unterhaltsam. Richtig unterhaltsam, Sebastian, wird's jetzt, denn jetzt kommt's, das Transfer-Update. Ja, für dich immer die schönste Zeit in jeder Podcast-Folge. Aber ich beginne jetzt wirklich erstmal mit der ganz, ganz tollen Nachricht. Sebastian Hoeneß hat in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim VfB Stuttgart um ein Jahr bis 2028 verlängert. Der neue Vertrag hat keine Ausstiegsklausel, ganz wichtig. Und der Coach steigt zu den Spitzenverdienern beim VfB auf. Angeblich soll Hoeneß jetzt zwischen 3 und 4 Millionen Euro verdienen im Jahr. Das Ganze ist dann natürlich auch abhängig von diversen Erfolgsboni, die er erreichen könnte. Eine Signing-Fee soll auch noch geflossen sein, irgendwo im 7-stelligen Bereich. Also alles okay erstmal für mich dafür, dass wir jetzt Planungssicherheit haben und der Trainer bis 2028 gebunden ist. Und sollte es einen Verein geben, der dann sich für Sebastian Hoeneß interessiert, kann der VfB Stuttgart sich mit an den Tisch setzen und mitverhandeln. Das klingt doch erstmal super, oder?
Das klingt total super, finde ich auch. Und wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, die Ausstiegsklausel aus so einem Vertrag rauszustreichen, rauszukaufen, kostet natürlich dann in dem Fall Jahresgehalt. Und insofern ist es natürlich auch klar, dass das Jahresgehalt steigt, weil irgendeinen Anreiz muss man ja dann auch dem Vertragspartner geben. In diesem Fall ist es dann vermutlich das Jahresgehalt. Das ist total üppig für einen Trainer, für einen VfB. Und ich hoffe jetzt halt nur, dass dann Hoeneß auch das Vertrauen, was er vom Verein bekommt, dann auch zurückzahlen kann. Dass dann wirklich andere Clubs kommen und sagen, wir möchten den. Denn das wäre eigentlich das Beste, was dem VfB passieren kann. Denn wir wir kennen die Geschichte vieler VfB-Trainer in der Historie. Da kam kein anderer Verein und wollte den, sondern dann hat der VfB gesagt, nee, wir wollen einen anderen Trainer. Und ich hoffe, dass das so nicht mit Sebastian Hoeneß passiert, aber ich finde, das ist ein wirklich gutes Zeichen, dass es ein gutes Zeichen war, dass die Meldung exklusiv auf der Mitgliederversammlung verkündet wurde, haben wir schon angesprochen. Auch das war richtig gut und hat, glaube ich, allen sogenannten Journalisten, die halt ihre Arbeit eher auf Gerüchten als auf Fakten basieren lassen, deutlich den Wind aus den Segeln genommen.
Selbst gestreuten Gerüchten, muss man dazu sagen. Ja, also ich meine, wenn man in den letzten Wochen den handelnden Personen beim VfB gut zugehört hat, dann konnte man schon raushören, dass wirklich die einzigen, die nervös waren, diverse Transferjournalisten und Transfermarkt-User waren. So, sonst vielleicht noch die VfB-Fans. Okay, ja. Aber sowohl Alex Werle wie auch Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner und natürlich auch Sebastian Hoeneß selbst waren wirklich bemüht, ja, diese gestreuten Gerüchte zu widerlegen. Ja, da gab es meiner Meinung nach schon klare Ansagen. Und mir kam so vor, dass sich viele dachten, also bevor ich jetzt dem Coach und der sportlichen Führung des VfB vertraue, dann doch lieber einen komplett random User in einem Forum oder noch besser einem Typen, ja, der davon lebt, Spekulationen und Transferideen als News zu verkaufen. Sei es drum, wollen wir uns gar nicht lang drüber aufregen, Fabian Wohlgemuth, Sebastian, brachte es nochmal auf den Punkt, denn der sagte Folgendes.
Wir haben jetzt vertraglich besiegelt, was auf inhaltlicher und auch zwischenmenschlicher Ebene ja immer klar war. Der VfB und Sebastian Hoeneß passen ideal zusammen.
Ja, und genau das war es auch, was ich immer aus dem Verein mitbekommen habe. Ja, deshalb habe ich die Wahrscheinlichkeit für einen Verbleib auch in diversen Folgen als recht hoch angegeben. Ja, ich glaube, wir haben mal gesagt, Hoeneß bleibt zu 75%. Und das war auch nur dann der Fall, wenn der VfB nicht in die Euroleague kommt. Irgendwie so haben wir es, glaube ich, erklärt. Also für mich war es immer klar, dass Sebastian Hoeneß, sollte nichts Gravierendes hier beim VfB schiefgehen, beim VfB bleiben wird. Also man kann sich natürlich nie 100% sicher sein, ist ja klar. Und wenn der VfB irgendwie 14. wird, dann wird es auch nicht so wahrscheinlich sein, dass Sebastian Hoeneß weiterhin auf dem Trainerstuhl Platz nehmen darf. Aber dann liegt es vielleicht nicht nur daran, dass Sebastian Hoeneß gehen will, sondern auch, dass der VfB unzufrieden ist. Also klar, 100% Sicherheit gibt's nie, aber für mich sprach nie irgendwas dagegen, dass Sebastian Hoeneß hier beim VfB bleiben würde. Ja, also ich weiß nicht, wie es du siehst. Also für mich hat das keinen Sinn gemacht, nach Leipzig zu gehen an Sebastian Hoeneß Stelle und nach Dortmund auch nicht.
Ich sehe es ähnlich und ich muss dann tatsächlich aber nochmal Waldemar Anton mit ins Boot holen, weil ich glaube, sein Wechsel im letzten Jahr hat dafür gesorgt, dass viele VfB-Fans einen massiven Vertrauensverlust in die Spieler und auch in die sportlich Verantwortlichen erlitten haben. Weil wenn alle sagen, ja, der bleibt auf jeden Fall und dann wechselt der, na gut, wenn dann der Hoeneß sagt oder nicht sagt, ich bleibe und alle anderen sagen, der bleibt, dann denke ich mir doch auch, ja gut, das habe ich alles schon mal gehört und der Typ war dann weg. Ne? Und insofern vielen Dank nochmal an Waldemar Anton, weil der hat dafür gesorgt, dass niemand mehr an irgendwas glaubt, bevor nicht der VfB offiziell verkündet, der Vertrag ist unterschrieben. Und so geht's mir tatsächlich mittlerweile auch. Und wir sind gebrannte Kinder. So ist es.
Ich lasse es mich so sagen, Sebastian Hoeneß ist für mich da der intelligentere Mensch und der würde sich wahrscheinlich nicht so äußern, wie er sich geäußert hat, wenn er sich nicht klar darüber wäre, was es bedeuten würde, wenn er dann nach Leipzig wechselt.
Aber er hat sich ja nicht geäußert.
Naja, doch. Also man kann es schon verstehen, wenn man es verstehen möchte. Aber ey, wie gesagt, Schnee von gestern, alles egal. Für mich hört es sich nicht so an, als ob Sebastian Hoeneß jetzt sich hier gerade versucht, irgendwie mehrere Brücken zu bauen. Für mich war das Signal eigentlich, dass er fast schon belächelt hat, was da in der Presse über ihn geschrieben wurde. Und er hat mehrfach betont, er konzentriert sich nur auf den VfB Stuttgart. Das ist für ihn alles, was zählt. Was soll er denn sonst sagen? Natürlich, du hast es ja perfekt beschrieben. Der weiß natürlich auch nicht, was kann denn da noch kommen? Und jetzt habe ich gesagt, nee, ich bleibe auf jeden Fall. Und keine Ahnung, dann klopft Man City an die Tür, weil sie mit Pep Guardiola nicht mehr weitermachen wollen. Das ist natürlich Schwachsinn, aber ich sag's nur mal so als theoretische Möglichkeit. Also ich finde, er hat sich eigentlich schon klar dazu geäußert. Was willst du denn sonst noch machen? Also es ist dennoch der Fußball und wir wissen, wie schnell das gehen kann, dass sich da Dinge verschieben. Aber das, was die handelnden Personen gesagt haben, das hat bei mir jetzt eher für Vertrauen gesorgt und eben nicht für Skepsis. Jedenfalls, weiß nicht, also ging es mir so, wenn ich das gesehen habe.
Nein, da bin ich komplett bei dir. Aber für mich ist halt dann die schönste Nachricht, wenn der VfB rauskommt und sagt, okay, der Vertrag wurde verlängert und dann wird halt auf der MV, wie gesagt, fand ich super, eine Videobotschaft vom Trainer eingespielt, der sagt, okay, ich bin hier noch nicht fertig. Also wir haben noch mehr zu erreichen. Wir wollen die Geschichte weiterschreiben. Und dann ist für mich dann die Sache erledigt und alles vorher kann ich dann auch ausblenden.
Ja, und ich finde die Antwort, warum es für Sebastian Hoeneß Sinn macht, hier beim VfB zu bleiben, lieferte er gleich selbst. Ja, er sagte, Sebastian, vielleicht kannst du es so ganz kurz mit uns teilen.
Na klar, auf allen Ebenen im Verein wollen und müssen wir weiter alles geben, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Dazu gehört auch, unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und zu verstärken.
So, und das ist genau der Punkt, weshalb Hoeneß beim VfB bleiben möchte. Er möchte entwickeln, er möchte was aufbauen, er möchte gestalten. Das Ziel gibt er gemeinsam mit den Vorständen und natürlich auch Christian Gentner vor. Ja, erfolgreich sein heißt, glaube ich, in dem Zusammenhang nichts anderes als das vorhandene Potenzial auszuschöpfen und natürlich soll auch die Kaderqualität steigen, keine Frage. Und er hat ja heute auch bei der PK gesagt, naja, also man möchte sich schon unter den ersten sechs, sprich internationale Plätze, etablieren. Das ist das Ziel. Und das macht doch auch nur Sinn. Alles andere wäre doch Quatsch. Der VfB in Form von Alex Werder hat es bei uns im Podcast gesagt, dass man einen 3-, 4-, 5-Jahresplan hat, den man abarbeiten möchte. Und dazu gehört es halt auch, dass der VfB wieder eine Mannschaft wird, die im internationalen Geschäft vertreten ist. Und jetzt hat man einen Boost bekommen durch dieses Champions League-Jahr. Und natürlich möchte man dann auch weiterhin international vertreten sein, beziehungsweise die Chance haben, sprich darum zu spielen, international vertreten zu sein. Und das macht der VfB aktuell. Wenn es dann am Ende vielleicht nicht reicht, ja, dann wird es Gründe dafür geben, aber das bedeutet jetzt auch nicht, dass der VfB eine enttäuschende Saison gespielt hat. Es kommt natürlich immer auf die Umstände drauf an. Also, was ich damit
ja, sagen, auf jeden Fall, ja.
Ja, also ja. Was ich damit sagen will, ist im Endeffekt, die Ziele, die man sich setzt, ja, die versucht man zu erreichen, gar keine Frage. Aber es bedeutet halt nicht, wenn der VfB dann auf Platz 7 oder 8 landet, dass die Saison für einen Arsch war. Das ist auch ein Entwicklungsprozess. Wichtig ist halt dann, dass du in der darauffolgenden Saison auch wieder die Möglichkeit hast, international oder um die Plätze mitzuspielen, um die internationalen Plätze. Ja. Und es gibt für mich einfach ein paar gute Bundesliga-Clubs, die gute Arbeit leisten. Das möchte ich unbedingt noch loswerden. Und natürlich nervt es mich auch, wenn Mainz vor uns steht und womöglich in die Champions League einzieht. Aber wer behauptet, dass Mainz nur auf Platz 3 liege, weil andere Clubs zu schlecht sind, der hat halt einfach keine Ahnung. Das darf man bei der ganzen Sache nicht vergessen. In Mainz hat man schlicht und ergreifend einen Top-Job gemacht. Ja, und klar, die reiten momentan auch noch eine Welle, aber Mainz spielt aktuell einfach sehr guten Fußball. Und ja, ich kann
wenn,
nur,
sorry, aber wenn wir ehrlich sind, ist Mainz das, was der VfB in der letzten Saison war.
Ja, absolut.
Keine Frage. Das muss man einfach anerkennen, ja.
Ja, absolut. Absolut richtig, ja. Aber es soll ja auch nicht um Mainz gehen, sondern um so. Sebastian Hoeneß. Und der macht hier weiter, weil ihm der VfB die besten Bedingungen bietet. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, bitte macht euch mal grundsätzlich klar, ein Trainer, der mit zu den begehrtesten Coaches der Bundesliga zählt, entscheidet sich für den VfB, weil hier die Bedingungen für ihn am besten sind. Das ist sein Grund. Der ist gerade mal 2 Jahre hier beim VfB. Und damals mussten wir noch froh sein, wenn überhaupt noch jemand beim VfB anfängt als Trainer.
Genau,
also so schlimm war es ja. Ja. Und Hoeneß sah und sieht das unfassbare Potenzial bei uns. Und er will es nutzen, um selber zu wachsen. Und das ist wirklich ein besonderer Moment für den VfB Stuttgart. Das ist jetzt hier nicht Pellegrino Matarazzo. Und ich mag ihn sehr. Ja. Den haben wir auch geliebt und fanden das toll, dass er bei uns geblieben ist, etc. Aber dennoch ist es jetzt eine ganz andere Situation, weil Hoeneß eine ganz andere Reputation sich erarbeitet hat. Und dennoch sagt er, beim VfB Stuttgart finde ich die idealen Bedingungen. Ja, und natürlich ist die Vertragsverlängerung dann auch ein Signal an die Mannschaft. Es ist ganz einfach. Get your shit together. Ja, es liegt nicht am Trainer oder an der Taktik. Es liegt an euch. Es gibt hier keine Alibis mehr. Wir haben es vorhin schon gesagt. Euer Trainer gibt ein klares Commitment ab. Nicht nur gegenüber dem VfB, sondern auch gegenüber euch. Ja, es geht nicht darum, jetzt euch irgendwie in die Pfanne zu hauen, von meiner Seite zumindest nicht. Ja, er vertraut euch. Er ist überzeugt, dass er mit euch erfolgreich sein kann. Ihr seid es wert, ich sag mal, nicht zu finanziellen stärkeren Clubs zu gehen. Ich glaube, das möchte er einfach nutzen. Und da erinnere ich mal an eine Stärke, die wir bei Hoeneß auch schon mal rausgearbeitet haben. Er ist nicht nur imstande, gute Spieler zu erkennen, die jetzt in diesem Moment sozusagen abliefern. Also er ist imstande, über diesen Ist-Zustand hinauszublicken. Ja, er erkennt im Endeffekt, was ein Spieler mal werden kann. Das ist eine Qualität von Sebastian Hoeneß. Er erkennt Potenziale und weiß, wie er sie kitzeln muss. Und das alles zusammen sollte uns eigentlich einen mega Push geben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir Frankfurt am Samstag aus dem Stadion schießen müssen deshalb, aber es sollte zumindest mal dazu beitragen, dass der ein oder andere auch wieder mehr Selbstvertrauen bekommt, weil dieser Trainer ist überzeugt von dir. Ja, du stehst auf dem Platz und er möchte mit dir arbeiten. Er sieht das Potenzial mit den Spielern, die er aktuell hat.
Genau, und er ist ja ein Stück weit aber auch dann der Vorgesetzte der Spieler. Das heißt, er ist ja in der Verantwortung für die Spieler, die er einsetzt. Und das finde ich ja so ein ganz großes Zeichen, dass er sagt, hey, mit dem Team, das ich da habe, glaube ich, kann ich Erfolg haben. Weil er, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass mit den Spielern, die ihm zur Verfügung stehen, dass er Erfolg haben könnte, dann würde er ja nicht verlängern. Und das finde ich ist halt ein großes Zeichen, dass er sich zum einen in Stuttgart wohlfühlt, der festen Überzeugung ist, hier was gestalten und entwickeln zu können, aber dass er auch mit dem, ich benutze das Wort jetzt mal Spielermaterial, ich mag es eigentlich nicht, aber auch zufrieden ist und optimistisch ist, damit halt genauso erfolgreich zu sein wie in der vergangenen Spielzeit.
Sebastian Hoeneß ist auch nicht mehr nur ein Trainer, der dankbar ist, dass sein Gehalt pünktlich überwiesen wird. Er fordert auch, und das ist auch gut so, weil er fordert vom VfB, er fordert von seinen Spielern und er fordert von sich selbst. Und das ist eine Mentalität, die er mit in diesem Verein bringt. Ja, wir begnügen uns nicht jetzt damit, dass wir in dieser Saison nicht gegen den Abstieg spielen und die letzte Saison war freakig und was weiß ich. Nee, wir stecken uns neue Ziele, weil wir wachsen sozusagen mit den Aufgaben. Das verkörpert dieser Trainer. Und solche Leute brauchst du im Verein, ja, die dich immer wieder pushen, um aufs nächste Level zu kommen. Das ist super wichtig. Deswegen bin ich froh, dass der hier ist. Und jetzt muss ich doch noch mal was ansprechen und sorry, ja. Aber ich habe gestern einen Podcast gehört und da hieß es, warum habe Hoeneß die Gerüchte über sich überhaupt erst zugelassen? Ja, hat er möglicherweise nur gepokert und am Ende verloren und bleibt deshalb beim VfB? Den letzten Satz, den habe ich jetzt, das muss ich dazu sagen, nur sinngemäß wiedergegeben, aber sei es drum. Ich überlege jetzt, wie ich es am besten beschreiben soll. Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Das ist wirklich der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Sebastian Hoeneß hatte nie Zweifel oder nie einen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass der VfB für ihn der richtige Verein ist. Ja, er hat immer klar gemacht, dass es nur um den VfB geht und er sich auch nur mit dem VfB beschäftigt. Die einzigen, die das nicht hören wollten, weil sie sich mit gut klickenden Artikeln beschäftigen, die sitzen auf Pressekonferenzen und stehen an Seitenlinien und führen Interviews. Ja, ganz gezielt wurde versucht, Szenarien zu kreieren, die gewissen Leuten Aufmerksamkeit und Klicks verschaffen. Ja, und das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Das ist meiner Meinung nach unterste Schublade. Ja, Rudolf Augstein wurde durch das Zitat berühmt, sagen was ist. Und das sollte das Leitmotiv eurer Arbeit sein. Und stattdessen werden Geschichten erfunden und Aussagen dekontextualisiert. Und das ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht, aber es hat einfach auch keinen Wert, sich darüber aufzuregen, weil es wird halt genauso weitergehen. Deswegen möchte ich die Hoeneß-Meldung damit abbinden, dass ich noch verkünden darf, dass natürlich auch der Co-Trainer David Kretzidlo auch seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat. Kommen wir zu Nick Woltemade und
ist der überhaupt noch in Stuttgart oder schon weggekauft worden?
Ja, hypererregte Transferjournalisten. Wir müssen schon wieder über sie sprechen. Ja, also nachdem der Hoeneß-Clickbait durch ist, ist das neue Thema Nick Woltemade. Ja, aus bitterer Erfahrung würde ich öffentlich nie wieder den Satz sagen, Spieler XY wechselt auf keinen Fall. Aber bei Nick Woltemade bin ich sehr nah dran. Lass es mich mal so sagen. Seit Montag geisterte ja das Gerücht rum, Nick Woltemade würde den VfB im Sommer verlassen. Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen, aber man insinuiert das dann gerne. Ja, und Grundlage für dieses Gerücht ist die Aussage von Plettenberg, ja, von dem, der eine niedrige Trefferquote hat als Dennis Undorf, glaube ich, in den letzten 4 Monaten. Also von dem stammt die Aussage, dass der FC Bayern Nick Woltemade auf dem Zettel habe. Ich zitiere Sebastian.
Die Münchner sind nach wie vor auf der Suche nach einem Backup für Torgarant Harry Kane und beschäftigen sich in diesem Rahmen auch mit Woltemade. Sonderlich konkret ist dies allerdings noch nicht. Über eine Kontaktaufnahme oder gar ein Angebot ist derzeit nichts bekannt.
Ja, Leute, das ist der Wahnsinn. Ja, die sagen selbst, dass ihr Gerücht keine Substanz hat und trotzdem rasten alle aus. Ja, Nick Woltemade, um es mal auf den Punkt zu bringen, träumt davon, 2026 für Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft spielen zu dürfen. Warum sollte denn Nick in München als Kane-Backup auf der Bank sitzen? Vergiss es, im Leben nicht. Ja, aus der Aussage von Plettenberg übrigens wurde dann, die Bayern hätten Kontakt mit Nicks Berater aufgenommen und dann kam's Bayern an Woltemade dran. Ja, und jetzt sind wir inzwischen bei Schmerzgrenze bei Woltemade. Für 40 Millionen Euro ist der VfB bereit, den Stürmer abzugeben. Da sind wir inzwischen. Und übrigens, wie solche Schlagzeilen entstehen, kann ich euch erklären. Da kriegst du einen Anruf von einem Journalisten oder eine WhatsApp, dann sagen die zu dir, nenn mir mal eine Zahl, sonst schreibe ich eine rein. So einfach läuft das, ja. Und dann wird dann halt eine Zahl erfunden im Zweifel. Also es kann gut sein, dass zum Beispiel ein Fabian Wohlgemuth oder auch ein Christian Gentner auf solche Anfragen mit einem Smiley-Emoji reagieren und dann werden halt irgendwelche Zahlen da reingeschrieben. So läuft es, ja. Es ist der gleiche Blödsinn wie bei Hoeneß vor ein paar Wochen. Nick Woltemade und der VfB wollen auch 25, 26 zusammenarbeiten. Das ist Stand jetzt Fakt. Das ist Stand jetzt Fakt. Und es gibt weder eine Anfrage noch ein Angebot noch einen Austausch zwischen Bayern und München und dem VfB Stuttgart. Ja, und dieser Münchhausen da von Unterföhring, der lacht sich doch kaputt. Der lacht sich kaputt über eure Quellenkritik. Also ich kann da wirklich nur sagen, chillt mal und bleibt entspannt. Lernt vor allem aus den Fehlern, die wir gemacht haben. So. Kommen wir noch zu Enzo Mio. Und da wissen wir, dass unser kleiner Prinz ja gerne regelmäßig in der Champions League spielen will.
Ja, wer will das nicht, ne? Würde ich auch
absolut
gerne.
Absolut.
Mit dem VfB natürlich.
Und
mit
Enzo. Man muss ja auch sagen, er hat gemessen an seinem Potenzial und an bereits gezeigten Leistungen, ja. So möchte ich es mal ausdrücken, eine verhältnismäßig geringe Ausstiegsklausel. Ja. Und Franzosen mit seinen Anlagen verkaufst du dann auch gerne mal fürs Doppelte. Ja, also 20 Millionen ist jetzt nicht so viel für Franzosen mit seinen Anlagen kannst du auch mal 40 Millionen bekommen. Ist jetzt nicht komplett absurd. Und eigentlich hat Enzo, glaube ich, auch nie ein großes Geheimnis daraus gemacht, dass er irgendwann mal für einen großen Club spielen will. Ja, und jetzt auf einer PK, beziehungsweise im Rahmen einer PK, gab er der L'Equipe ein Interview. Das war, glaube ich, als er bei Frankreichs U21 unterwegs war, genau. Und sagte, ein Abgang, ja, natürlich ist das ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. So, das war der Satz, den man immer wieder lesen konnte. Dass er dann noch ergänzt hat, ich habe einen Vertrag bis 2028, der VfB ist ein Verein, der junge Spieler gut fördert, ich fühle mich dort wohl, es wäre überhaupt kein Versagen zu bleiben, das wurde dann gerne mal außen vor gelassen oder beziehungsweise nicht so in den Fokus gerückt. Daraus macht übrigens die Presse, aus diesen beiden Sätzen, macht die Presse, Mio kündigt Abgang an und Stuttgart Abschied, Mio lässt aufhorchen.
Und mein Favorit war, ich glaube, es war jetzt sinngemäß zitiert, Mio schließt nicht aus, dass er irgendwann mal wechselt, wo ich auch dachte, der Typ ist 22, natürlich wird er irgendwann mal wechseln. Also, dass der noch 15 Jahre beim VfB spielt, das habe ich nicht erwartet.
Nee, null. Also zu keinem Zeitpunkt hat Enzo gesagt, dass er den VfB im Sommer verlassen werde. Ja, und wie bereits im vergangenen Jahr bin ich mir sicher, dass er sich jetzt in den nächsten Monaten, Wochen damit beschäftigen wird, welche Clubs haben Interesse an ihm. Er wird sich das anhören, aber er ist definitiv nicht auf der Flucht. Ja, ich glaube ihm, wenn er sagt, dass er auch in Stuttgart bleiben würde. Hundertprozentig. Ja, aber klar ist natürlich auch, Enzo wird im Sommer 23 Jahre alt. Wenn zum Beispiel Arsenal ernst macht, wäre das natürlich ein interessanter Karriereschritt für ihn. Ist doch ganz klar.
Und ja, absolut, klar.
Da ist der VfB auch raus. Tottenham oder Dortmund wären meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt dieser Schritt, weil du wirst mit diesen beiden Clubs keinen Titel gewinnen. Und wenn, dann nur selten. Ja, und wenn er da hingehen würde, dann hätte es womöglich mit dem Gehalt zu tun oder so. Aber jetzt nicht, weil er da die großen Titel gewinnen kann. Bei Arsenal sehe ich das noch als wahrscheinlicher an, dass da mal was kommen könnte. Ja, und Al-Nassr, weil ich das auch gelesen habe, 0,0. Im Leben geht er da nicht hin. Bin ich mir sicher. Weil wenn es ihm um Kohle gehen würde, hätte er seinen Vertrag 2024 nicht beim VfB verlängert. Weil damals gab es mit Sicherheit Optionen, da hätte er mehr verdient als beim VfB Stuttgart. Deswegen sehe ich so einen Stunt nicht. Der geht nicht in so eine schickimicki Liga, nur um Fett abzukassieren. Der will erfolgreich sein. Der will bei Top-Clubs, wie gesagt, spielen. Und der VfB ist für ihn ein richtig guter Club. Und dann gibt's halt nochmal eine Stufe drüber. Und wenn er die erklimmen kann, dann wird er die gehen. Und das ist für mich auch in Ordnung, sage ich dir ganz klar.
Völlig okay, klar.
Ja. Also die Wahrscheinlichkeit eines Abschieds, darauf will ich eigentlich hinaus, nach dieser Saison, ist durch die neuen Aussagen weder gestiegen noch gefallen. Ja, ich würde die Chancen des VfB grundsätzlich erstmal nicht unterschätzen, dass es Alex Werle, Fabian Wohlgemuth gelingt, Enzo nochmal davon zu überzeugen, ein weiteres Jahr beim VfB zu bleiben. Ja, also ich würde hier mal abwarten, vor allem auch, wie sich Enzo Mio in den nächsten Wochen präsentiert, denn das muss man auch dazu sagen, bis aufs letzte Spiel gegen Leverkusen zeigte Enzo zuletzt wenig, was ihn für Topclubs interessant machen könnte.
Ja, da gibt's genau, so eine gewisse, ich glaube, wir müssen auch abwarten, wie sich der VfB in den nächsten Wochen präsentiert, weil wenn es Richtung internationales Geschäft geht, glaube ich, dann steigen auch die Chancen, dass wir in der kommenden Saison Enzo Mio noch im VfB-Trikot sehen, weil wenn du halt das nicht schaffen wirst, ich glaube, dann ja wird es wahrscheinlich schwierig, beziehungsweise der Anreiz für ihn größer, irgendwo hinzuwechseln, wo er dann im europäischen Geschäft unterwegs ist.
Ja, und über Bansusi und Schaparenko und so brauchen wir wirklich nicht zu sprechen. Da gibt's nichts Konkretes, da ist auch nichts Konkretes passiert. Wir machen's, würde ich sagen, wie bei Ibrahim Mazza. Wenn Fett dran ist, dann hauen wir das Thema in die Pfanne, in die STR-Pfanne, Sebastian. Ja, also auf wöchentliche Fantasy-Drafts habe ich hier keinen Bock. Also das ist mir zu doof. U21, die sind auch wieder gefordert, Sebastian. Endlich wieder sportlich. Bin jetzt auch froh, dass wir durch sind mit dem Transferthema. Ja. Ja, man muss sagen, trotz des 2:0 in Saarbrücken liegt die Mannschaft von Markus Fiedler auf Platz 17, Abstiegsplatz. Ja, einen Punkt hinter Osnabrück und dem BVB 2. Zwei Punkte sind's auf Waldhof Mannheim und hinter dem VfB lauert der SV Sandhausen. Die haben ihrerseits nur 2 Punkte Rückstand auf den VfB und am Sonntag 19.30 Uhr kommt es zu diesem Duell.
VfB ja, 2 der Keller-Krimi. Geil.
Ja, geil, oder?
Ja.
Also, wie gesagt, Sonntag 19.30 Uhr, jetzt keine sexy Anstoßzeit. Ich weiß, dennoch, wenn ihr Bock habt, macht das, geht da vorbei, unterstützt die U21 in Groß-Asbach. Die freuen sich mit Sicherheit, wenn da ein paar Leute vor Ort sein werden. Und es könnte ein spannender Spieltag werden für den VfB. Das wird ziemlich sicher ein spannender Spieltag, denn der Waldhof und der BVB nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Und Osnabrück spielt gegen 1860. Also, sollte der VfB dieses Spiel gegen Sandhausen, und es ist zu Hause, also die Chancen sind da, gewinnen, ja, könnten sie einen richtig guten Sprung machen. Ja. Also
wäre wichtig.
Ja. Es lohnt sich, es lohnt sich. Die U19, nicht vergessen, am Mittwoch 16 Uhr gegen den FC Barcelona in der Youth League gefordert. Und wir können festhalten, wenn ihr live dabei sein wollt, geht nicht.
Ausverkauft.
Ausverkauft. Ja, ausverkauft. Also knapp 10.000 Leute auf der Waldau.
Wird geil.
Großartig. Das wird richtig fett. Absolut. Und da muss man nochmal dazu sagen, das ist wirklich ein großer Moment, ein Riesenmoment für das VfB NLZ. Also keine Ahnung, wann wir jemals wieder ein Youth League Viertelfinale erreichen werden. Deshalb, selbst wenn ihr nicht im Stadion dabei sein könnt, nützt die Gelegenheit und schaut euch das Ding dann zumindest über VfB TV an. Also ich finde das großartig. Darüber werden wir dann, Sebastian, würde ich vorschlagen, am Montag kurz sprechen, was uns da erwartet.
Ja, auf jeden Fall.
Für uns ist jetzt erstmal wichtig, was am Wochenende ansteht. Und da geht's weiter mit der Hauptrunde der DFB Nachwuchsliga. Da geht's am Samstag zu den 60ern. Die liegen in Gruppe B auf dem letzten Platz. Der VfB ist aktuell Dritter mit einem Punkt Rückstand auf Fortuna Düsseldorf und Gladbach. Los geht es um 12 Uhr am Samstag. Also wer kann natürlich auch nach München fahren und dort die U19 unterstützen. Und vielleicht noch eine kurze Kaderinfo am Rande zu U19. Antonio Jančić, Stammspieler auf dem Flügel beim VfB und kroatischer U18-Nationalspieler, hat seinen Vertrag beim VfB langfristig verlängert. Ja, über ihn, das kann man vielleicht auch mal sagen, wird viel zu wenig gesprochen. Zu Unrecht eigentlich. Das ist ein klasse Spieler, der wirklich gute Chancen auf eine Profikarriere hat. Also auch da gerne mal am Mittwoch in der Youth League auf Antonio achten. Wirklich geiler Spieler. Und
ja, auf jeden Fall. Und wenn ich das richtig gelesen habe in der Pressemitteilung, ist er seit der U12 beim VfB. Also schon in jungen Jahren ein VfB-Urgestein.
So ist es. Unsere VfB-Frauen bestritten am Samstag ein Testspiel gegen Bundesligist FC Carl Zeiss Jena. Endstand 2:2. Es trafen Joy Castor und Julia Glaser.
Das nimmt man aktuell einfach so hin, ne? Also du spielst als Drittligist gegen den Bundesligisten und du denkst schon, ach Mist, haben sie nicht gewonnen. Aber das ist halt echt brutal, was die Damen da wirklich auch auf Strecke für Ergebnisse abliefern, wenn sie gegen Zweitligisten oder gegen Bundesligisten Testspiele bestreiten.
Ja, gesehen hast du aber auch nichts,
oder? Nee, leider nicht.
Ja, ich habe auch nichts sehen können, deswegen können wir dazu nicht allzu viel sagen. Wir können aber sagen, in der Regionalliga geht es am Sonntag, 30.03. um 14 Uhr auf dem PSV-Sportplatz mit dem Spiel gegen den Tabellenfünften Kickers Offenbach weiter. Leider ohne Anna Fliege. Sie steht aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Auch von uns an dieser Stelle alles Gute für dich. Hoffentlich bis bald.
Ja.
Ich bin mir sicher, dass Heiko Gerber dadurch jetzt nicht in Personalnot gerät. Dennoch kann man noch eine weitere Nachricht droppen. Der VfB sucht wieder Verstärkung. Denn wir können mit euch teilen, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr den VfB Stuttgart, die Frauen, beim Probetraining für Juniorinnen am Freitag, den 2. Mai, auf dem Sportgelände des VfB Obertürkheim an der Hafenbahnstraße besuchen. Gesucht werden fußballbegeisterte Mädchen der Jahrgänge 2011 bis 2013. Kannst du dich noch erinnern? Letztes Jahr waren rund 80 Mädchen mit am Start.
Ja, das war brutal, ne? Also die Resonanz war richtig, richtig gut. Und ja, ich glaube, soweit der Frauenfußball auch schon fortgeschritten ist, ich glaube, trotzdem hat man noch echt eine gute Chance, wenn man Talent hat und Biss hat, da halt wirklich reinzukommen und da eine gute Rolle zu spielen. Insofern, wenn ihr zwischen Jahrgang 2011 und 2013 seid und Bock auf Fußball habt und weiblich seid, dann auf jeden Fall am 2. Mai nach Obertürkheim.
Das Anmeldeformular von der VfB-Webseite, das werden wir euch verlinken. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann schaut vorbei. Also mit Sicherheit wird es ein schöner Freitagnachmittag mit vielen Impressionen beim VfB. Also traut euch, macht damit. Wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Wir müssen nochmal über Gökay Akbulut und den Vorfall nach dem Mainz-Spiel sprechen, Sebastian.
Ja.
Du und ihr da draußen werdet euch mit Sicherheit noch daran erinnern. Gökay Akbulut, Bundestagsabgeordnete, berichtete via Insta, dass sie in einem Zug von VfB-Fans angegriffen worden sei. Ich spare mir jetzt jegliche Ausführungen über die Vorfälle und auch über die Vorwürfe, muss man dazu sagen, die Gökay erhoben hat. Wir haben viel zu lange darüber gesprochen.
Ja, im Nachhinein, ja.
Neues jetzt, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen Gökay Akbulut führt. Vorwurf seitens der Staatsanwaltschaft, Akbulut soll auf der Zugfahrt eine Flasche in Richtung eines Mitreisenden geworfen haben. Haben wir auch schon gehört. Außerdem, ja, und das finde ich ganz interessant und ja, verleiht dem Ganzen auch noch eine gewisse Brisanz, hat die Ermittlungsbehörde beim Bundestag einen Antrag zur Aufhebung der Immunität der Bundestagsabgeordneten gestellt. Mhm. Und das finde ich schon, ja, das hat schon eine gewisse Wirkkraft, würde ich sagen. Ja, und das wurde eben deswegen gemacht, damit man in einem Verdachtsfall auch aufgrund von Beleidigung ermitteln kann. Ja, also deswegen musste das wohl gemacht werden. Und über diesen Antrag wurde, glaube ich, bislang noch nicht entschieden, aber er steht dann eben noch zur Entscheidung aus. Und ich glaube, mehr müssen wir zu dieser Nummer auch nicht sagen. Aber da wir in den Wochen nach diesem Vorfall häufiger diese Thematik angepackt haben, wollten wir euch das jetzt nicht vorenthalten. Aber mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen.
Nee, außer dass man, und das richtig auch an uns beide, vielleicht manchmal auch einfach abwarten sollte, wie sich manche Sachen entwickeln und nicht sofort einen Wasserstand irgendwie durchgeben muss. Also in dem Fall ist es zum Beispiel so.
Ja, also ich finde, mit der Positionierung sollte man absolut abwarten.
So, aber genau.
Ich finde, eine schöne Nachricht hinten raus brauchen wir unbedingt noch. Und es ist ja eine schöne Tradition, dass der VfB regelmäßig die Krebs-Nachsorgeklinik in Tannheim besucht, Sebastian. Mhm.
Seit über 30 Jahren, also das ist großartig.
Ja, finde ich auch. Und vergangene Woche war es mal wieder soweit. Einige Spieler, Sebastian Hoeneß und natürlich das Trainerteam Thomas Ignazi und natürlich auch der Präsident Dietmar Allgeier machten sich auf den Weg nach Villingen-Schwenningen. Mit dem Gepäck hatten sie auch noch einen Check der VfB-Stiftung über 30.000 Euro. Mhm. Und ja, es ist wirklich jedes Mal wunderschön, die Bilder von den lachenden Kindern und deren Eltern zu sehen, die alle harte Schicksalsschläge durchleiden müssen, ja, oder durchlitten haben, wie auch immer. Und ich finde es wirklich so wichtig, dass der VfB hier mit einer ganz einfachen Aktion wirklich so viel Liebe, Hoffnung und Freude schenkt. Also die Kinder und deren Eltern, also die haben halt mal für ein paar Stunden vielleicht was anderes im Kopf. Vielleicht verschwinden auch die ein oder anderen Sorgen. Und das alles, weil der Brustring vor Ort ist. Ja, also sie verschwinden, die Sorgen verschwinden sozusagen hinter dem Brustring. Und das finde ich einfach toll. Ja, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Kraft man aus einer solchen Aktion schöpfen kann. Und deshalb sage ich an der Stelle danke. Danke an den VfB Stuttgart, dass die sowas machen. Ja, großartig.
Die Aktion wie diese, die finde ich auch wirklich großartig und auch, dass man merkt, dass man diese Aktion ernst nimmt. Da wird nicht nur Fritzler und ein paar Ersatzspieler hingeschickt, sondern da kommt halt wirklich dann die erste Garde und den Leuten ist es wichtig und das finde ich halt schön und den Leuten vor Ort, die dann ihre Freude haben, weil dann eine VfB-Delegation kommt, das ist natürlich dann noch viel wichtiger und auch das Geld ist natürlich nicht ganz unwichtig, weil gerade im Pflegesektor, nenne ich es mal so, da wird jeder Euro gebraucht und jede Hand gebraucht und deswegen finde ich es halt wirklich schön, dass der VfB sich auch dann über Jahrzehnte dann für die Nachsorgeklinik da so stark macht.
Eins will ich noch kurz hinterher schieben, das wollte ich eigentlich bei der Sendung am Dienstag schon droppen. Ich durfte die Familie von Seba kennenlernen. Also habt ihr alle mitbekommen und das muss ich an der Stelle nochmal sagen, das sind so wunderbare Menschen, denen ich auf diesem Weg nochmal alles an Kraft schicken möchte, was noch in mir steckt, obwohl ich gesundheitlich aktuell mit einer Grippe geplagt werde. Aber das war ein tolles Erlebnis für mich. Das wollte ich an der Stelle unbedingt noch sagen, habe ich leider am Dienstag vergessen. Soll aber hier definitiv noch eine Erwähnung wert sein. Gut, Sebastian, wir haben es geschafft.
Ja.
Wir sind im Stress. Es wird morgen, wie gesagt, schon die nächste Aufzeichnung für uns geben, dann mit einem tollen Gespräch, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass ich gesundheitlich mitmachen kann. Ich habe jetzt schon gemerkt, so nach einer Dreiviertelstunde habe ich kognitiv bitter nachgelassen. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar Tipps abholen bei VfB-Spielern, weil bei denen beginnt das ja erst so nach 60, 70 Minuten.
Stimmt, die halten länger durch, ja.
Das hätte mir heute auch gut getan.
Und vielleicht können wir morgen auch mal nachfragen, was die in Nürnberg im NLZ eigentlich richtig machen, dass die gefühlt irgendwie jeden zweiten Monat so...
Sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Also ich werde mich jetzt ausruhen, regenerieren, bin dann morgen wieder für euch da. Ich hoffe, es war heute nicht allzu schlimm. Wir wollten aber unbedingt diese Folge machen, haben sie jetzt auch im Kasten und danken für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.